Wir begrüßen euch zum Tag der Deutschen Einheit. Hier ist der Area Games Podcast in der 251. Ausgabe am 3. Oktober 2014. Die Ausgabe danach, könnte man sagen, nach dem legendären 250. Jubeljubiläum. Und deswegen wieder mit dabei Johannes Krohn.
Tag.
Und Saskia Tudium. Ja, eine etwas zurückhaltende Saskia Tudium,
Yoshi,
die sich anscheinend mit ihrem Styleberater darauf geeinigt hat, hier nicht mehr die Mikrofone voll so zu kreischen.
Mehr Understatement, ne?
Ja. Ja, also heute hier an diesem wunderschönen Tag der Einheit, an dem wunderschönes Wetter auf uns wartet, sobald wir diese Aufnahme beendet haben, also ungefähr in 10 Minuten, haben wir diesmal gar nicht so viel vor, außer über Spiele und Filme zu reden. Filme wird ja immer mal wieder gewünscht und das passt ganz gut, weil ich ganz viele gesehen habe und ich weiß, Johannes hat die bestimmt auch alle gesehen. Und Spiele, weil es jetzt langsam losgeht, jetzt kommt so Tag, oh, Spieltitel auf Spieltitel und man hat schon wieder das Gefühl, man hört mit manchen Spielen einfach besser auf, weil man schon wieder Platz haben muss für neue Spiele. Also jetzt,
furchtbar.
Jetzt geht's um die Wurst, genau.
Aber auch irgendwie furchtbar geil.
Ja, genau. Also und nächste Woche, wie gesagt, geht's ja schon wieder, also mein lieber Scholli, nächste Woche Drive Club, dann noch Alien Isolation, ich sag euch. Also jede Woche jetzt.
Dann wirklich auf unserer Seite mal so ein Video zu Drive Club angeguckt,
ja,
das auch HD war, aber ja, auch irgendwie nicht richtig lief auf meinem Laptop. Da dachte ich, hallo die Walte.
Also ich muss auch sagen, also die Videos, die Saskia gestern und vorgestern gepostet hat und dann, ich habe mir noch ein paar weitere angeguckt und so, also das ist schon ein Brett.
Das ist einfach also, so, also jetzt, obwohl es ja eigentlich am Anfang bei den Launch-Titeln so sein müsste, aber man hat das Gefühl so jetzt, man möchte auch alles mitnehmen, was irgendwie nach Next-Gen aussieht, einfach nur, damit man irgendwie mal das dann wirklich auch sieht auf seinem System, warum man die hat und nicht nur eine PlayStation 3 oder Xbox 360 oder so. Ich glaube, allein aus dem Grund würde ich es schon kaufen.
Ja, genau, also ich denke mal, das ist, wie gesagt, ich hatte das ja schon bei so Forza so ein bisschen prognostiziert, dass Forza vermutlich vielleicht sogar so, dass das witzigere und durchgeknalltere Spiel ist, aber auf alle Fälle Drive Club ist glaube ich so ein kompromissloser Techniktitel, der so ziemlich alles auffährt, was momentan so an Quellcode da ist und das sieht also, finde ich schon auch eine deutliche Referenz in den Rennspielen. Allein schon die Beleuchtung, die natürliche Beleuchtung. Also es gibt ja zum Beispiel so diese Schneepisten, die fand ich halt, also wo links und rechts Schnee liegt und man durch die Berge fährt und so. Und das hat so auf dieses künstliche Licht eingefangen, was man hat halt, wenn man in dieser Gegend unterwegs ist, weil ja Schnee immer das Licht auf eine andere Weise reflektiert als andere Sachen. Also,
denn es ist immer noch kein künstliches Licht.
Ja, da hast recht.
Sei denn, du leuchtest mit dem Auto drauf.
Das stimmt. Ja, genau, und halt diese ganzen Nachtfahrten und so hat man, glaube ich, so auch noch nie so cool gesehen. Ja, ich bin echt sehr gespannt drauf, was da spielerisch noch so mit geboten wird.
Ja, das ist nämlich die große Frage, ne?
Und wie der ganze Online-Aufbau funktioniert und so.
Aber es ist ja wirklich so, das ist genauso Assassin's Creed Unity, so, das ist wahrscheinlich auch irgendwie einfach nur mal, um jetzt endlich mal zu sehen, was für eine Power da eigentlich wirklich hinter steckt. Nicht immer nur so aufgemotzte Last-Gen-Spiele, sondern halt wirklich mal was.
Ja, wobei, wenn ich jetzt, also ab und zu gibt's ja jetzt mal wieder Gameplay von Assassin's Creed Unity und da finde ich, da erkennt man dann zu sehr wieder so das Unity. Quatsch. zu sehr das Assassin's Creed.
Also, ja, ich würde es auch nicht holen, genau, um es irgendwie jetzt großartig super geil zu finden wahrscheinlich, wenn ich spiele. Also es wird schon nett sein, aber einfach nur, weil ich jetzt mal so eine Grafikbombe haben will. Da bin ich, also das sollen sich die User jetzt auch kein Beispiel dran nehmen, ne? Das ist irgendwie schon eine blöde Einstellung, aber klar, möchte man das jetzt mal ausprobieren. Das ist halt eben dieses, was ich meinte, so zum Launch. Einer neuen Konsole spielt man ja normalerweise jeden Scheiß.
Ja.
So, einfach nur, weil er geil aussieht irgendwie, weil das halt so die neuen Spiele sind. Und jetzt ist auch ein Jahr später immer noch eigentlich diese Phase bei den Next-Gen-Konsolen. Zumindest bei PlayStation 4 und Xbox One.
Auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich habe immer noch so diese ersten E3-Videos von Unity drin. Die waren natürlich wieder so, da gab es keine Bildschirmelemente und sowas. Ja. Das wirkte so, alles das wieder.
Das meinst du, so mit den.
Ja, genau. Also, das sah alles so stylisch aus und wie er dann da durch diese schönen Räume durchgeht und nach draußen dann durchs Fenster und das sah alles so hammer aus. Und jetzt, wenn das Ganze wieder so, weißt du, so unten Radar, oben die Anzeige und wenn das wieder alles so vollgekleistert ist.
Ja, aber kannst du ja alles abschalten. Also ging zumindest beim vierten so. Ich habe da nicht mehr viele Anzeigen.
Ich habe die, da bin ich einer, der die komischerweise dran lässt. Also, wieso nicht? Ja, aber es sieht halt wieder, guck mal, ich finde, es sieht halt manchmal in den Trailern und so, wirkt es halt so überirdisch schön. Und wenn du es dann wieder so als eigentliches Spiel siehst, wirst du wieder so schnell so auf dem Boden der Tatsachen so in Sachen, das ist halt eben immer noch ein Assassin's Creed zurückgeholt, aber.
Das ist übrigens auch so eine Sache, die ich bei Shadow of Mordor hatte, ne? Also
Ja.
jetzt durch die ganzen guten Bewertungen wird ja dann doch irgendwie ein bisschen das Interesse geweckt und ich habe mir mal das Game Trailers Video angeguckt. Aber da muss ich immer noch sagen, so, also erstmal hast du da diese komische triste Mordor-Welt und da drüber gelegt hast du halt so Anzeigen in einem Stil, also dieses ganze HUD in einem Stil, das überhaupt nicht dazu passt. Also oder der überhaupt nicht dazu passt, der halt wieder auch so technisch aussieht und so unterkühlt. So wirklich ein bisschen wie bei Assassin's Creed. Und da habe ich dann schon wieder das Gefühl, dann sich ein bisschen zu sehr inspirieren lassen, ohne da wirklich mal drüber nachzudenken. Ja, du hast ja normalerweise in Rollenspielen, wenn du so Schrift hast, ist das dann irgendwie so ein alter Stil oder ist das irgendwie so aus Holz, Stein oder Metall gemacht irgendwie. Oder hast du diesen Anschein, so bestimmte Schriftzeichen oder das ist alles irgendwie auf Pergament oder so, die Menüs und so. Und hier ist das einfach so mit so kalten, klaren Linien irgendwie gezogen. Und das wirkt irgendwie völlig unpassend, finde ich.
Wobei ich das ja eigentlich sogar besser finde. Also das ist ja dieser Kampf dieser Piktogrammstile. Also zum Beispiel bei Apple war das ja auch so, als das iPhone gestartet ist, wurde ja immer diese Versinnbildlichung von physischen Elementen benutzt. Also das Bücherregal für iBooks sah aus wie ein Bücherregal. Also weißt du, diese Verdinglichung von Icons und so. Alles sollte aussehen wie aus Stoff oder ähnliches. Davon ist man ja jetzt auch völlig weg und macht wieder so eine unterkühlte Menüsprache, die halt so aus Kacheln
Ja,
und
das ist ja noch was
Elementen
anderes,
besteht.
wenn du halt so ein iPhone hast, was ja sowieso irgendwie schon so ein High-End-Technikgerät ist.
Ja, nee, aber ich finde
Aber
zum
wenn du
Beispiel,
so eine
also.
Fantasy-Welt darstellen willst, passt das irgendwie überhaupt nicht rein. Also da
Ich
ist mir
weiß
dann doch
nicht.
sowas wie bei, keine Ahnung, Diablo, Skyrim oder so. Naja, obwohl bei Skyrim ist das eigentlich auch nicht so richtig.
Ja, eben,
Was
also das
so mehr zu dieser Spielwelt passt, ist mir dann irgendwie lieber. So, wenn
Das
die
erinnert
Bücher halt
mich
auch aussehen wie
dann.
Bücher.
Erinnert mich dann aber auch zu sehr so an japanische Spiele, wo die Menüs immer so verschnörkelt sind und mit alten Schriftzeichen oder irgendwie sowas, was dann immer so ein bisschen, naja.
Echt?
Aber das ist nicht das
Hab ich
Hauptproblem, meiner Meinung
bei
nach,
japanischen Spielen eigentlich gar nicht.
von Mordor. Das ist halt. Ich hatte das ja jetzt nur 5 Stunden gespielt ungefähr, also knapp 4,5 Stunden, und dann hatte ich jetzt auch den Eindruck, ich habe genug, um mir ein vorschnelles erstes Urteil zu erlauben, und danach hatte ich auch keinen Bock mehr weiterzuspielen. Und es macht
Auch
einen
geil. Ich hatte das
skeptisch.
Gefühl, ich habe das lange genug gespielt, um mir ein vorschnelles Urteil zu
Ja,
bilden.
genau.
Das ist sehr.
Ich habe die Kritik der User
Das
quasi
ist
schon
die
in meinen Satz mit eingebaut.
Professionalität.
Ja. Und es hat hier nichts mit Professionalität zu tun, das müsste man mittlerweile wissen.
Das stimmt wohl.
Gil? Absolut nicht.
Und wie denn auch? Ich meine, ich habe das am Dienstag in der Hand gehabt und am Mittwoch hatten wir den Test dann von seinen GamePro-Kollegen. Also da war jetzt auch nicht so viel Zeit, das da intensiv zu spielen. Und man ist ja so ein bisschen geblendet, wie so ein Eichhörnchen von der Schlange, wenn man überall nur liest, das ist der absolut geilste Shit. Und
Obwohl
das ist ja
das geht.
teilweise.
Das
Ja,
sind ja so Achterwertungen eigentlich normalerweise.
komisch, aber die wirken halt so sehr enthusiastisch. Und es gibt auch so, klar, also IGN ist jetzt kein Maßstab mit seinen wieder 9,8 oder 7 oder 9,3, keine
Drei.
Ahnung. 9,3, ja. Aber es gab also auch sehr viele Jubelwertungen. Und also natürlich deutlich bessere Wertung als bei Destiny und auch eine deutlich klarere Linie als bei Destiny. Und dann geht man also so ran an das Spiel und denkt so, okay, das muss einem ja jetzt gefallen, ja. Und dann spielst du das so und denkst die ganze Zeit so, boah, der Funke will irgendwie nicht überspringen. Woran liegt das eigentlich? Liegt das an dem Setting, was uns ja gar nicht mehr so interessiert? Liegt das an dieser wirklich aufdringlichen Art, Gameplay-Elemente von anderen Spielen zu kopieren? Also es gibt ja wirklich drei Elemente, die eins zu eins kopiert sind. Das ist einmal die ganze Bewegung, ist wirklich Assassin's Creed, inklusive das Freischalten neuer Gebiete, indem man auf Türme hochklettert und dann nur halt oben nicht synchronisiert, sondern so ein Schwert zusammenschmiedet, um dann wieder so eine neue Erinnerungsfragmente zu bekommen. Und dann gibt es noch wirklich ganz, ganz knallhart auch aus dem letzten Splinter Cell geklaut, dieses, wenn du irgendwo gesehen wirst von den Orks, dann bleibt so ein Schatten von dir, so ein Geisterschatten an der Stelle zurück. Ja, und das Ganze halt mit dem 1 zu 1
Gab's so ein Conviction auch
Batman-Kampfsystem.
schon, ne?
Ja, ich meine ja, genau, okay, also von dem vorletzten Splinter Cell, genau. Ja, genau, das letzte war ja
Nee,
schon
ich hatte
das.
bloß kurz überlegt. Ich habe ja auch das letzte nur ein bisschen gespielt, aber ich glaube, das gab's in Conviction ja
Das
dann
gab es in
schon.
Conviction auch schon, genau. Ja, und dann hat dieses Batman-Kampfsystem, was im Grunde ja auch so ein bisschen vereinfacht worden ist. Zumindest habe ich den Eindruck, du kannst das damit noch einfacher umgehen, du hast noch mehr Zeit zum Kontern. Aber du hast halt, bei Batman, weißt du, hast ja später auch Batarangs, die du schleudern kannst, oder diesen Betäubungsschlag. Und all das gibt's halt so in Fantasy-Versionen da auch. Später kannst du Wurfmesser schmeißen statt Batarangs. Und das, da kommt dann zu sehr ein bisschen durch, dass das anscheinend mal irgendwann so ein ungenutzter Batman-Prototyp war.
Da muss ich allerdings sagen, ich finde dieses Batman-Kampfsystem wirklich so geil, dass, wenn das halt geil choreografiert ist in dem Herr der Ringe, das mich schon reizen würde. Hm. Also, das ist halt irgendwie echt cool gewesen bei Batman, ne? So mit den Kontern, da hast du ja wirklich super flüssige Kämpfe gehabt und die waren dann auch so schön, schön choreografiert.
Ja, aber wir sind uns ja einig, dass das bei Sleeping Dogs noch besser war.
Also ich finde es bei Sleeping Dogs besser als bei Arkham Asylum, aber bei Arkham City wieder besser als bei Sleeping Dogs. So, weil es da irgendwie noch mehr Möglichkeiten gab und das halt so mit diesem Dreifachkonto und so schon cool war, obwohl die sich noch deutlich unterscheiden. Sleeping Dogs war noch so ein bisschen technischer, weil es ja auch verschiedene Schlagstärken hatte so und du halt gewisse Griffe auch ganz, ganz gezielt noch ansetzen konntest. Also die stehen da auch schon beide relativ für sich.
So. Die chronische Kampfsystem-Reihenfolge.
Ja, so in etwa.
Nee, das macht ja eben auch keinen Spaß, aber dann ist halt eben noch dieses,
was,
dieses Nemesis. Doch, das macht schon Spaß, aber ich finde, es ist ganz seltsam, aber wenn die Gegner nur Orks sind, dann hat das irgendwie nicht diesen selben Impact oder so, zumal du dich da einfach durch hunderte von Orks einfach so abschnetzelst. Also das gibt vielleicht die Filmvorlage auch ein bisschen her. Ich meine, wenn man so hier die Schlacht an Helms Klamm denkt, das wirkte auch das Verhältnis, so wie damals im Vietnamkrieg, so 1 zu 10 oder so. Das okay, aber irgendwie hat mich das nicht besonders befriedigt. Vielleicht weil so eine Fantasy-Orks irgendwie, also ich meine, bei Batman sind es ja auch mehr oder weniger so eine Goons oder so, aber ich meine, bei Sleeping Dogs ist das immer einfach das befriedigende Gefühl, so irgendwie einfach andere Menschen zu vermöbeln. Es ist irgendwie lustiger als irgendwelche Orks. Ja, aber das ist gar nicht das Problem. Also mein größtes Problem ist eigentlich dieses Nemesis-System. Und auch da kann man sich ja vielleicht überlegen, ob das nicht vielleicht aus so einem ehemaligen Batman-Spiel kommen könnte, weil es würde natürlich auch ins Batman-Universum passen, dass man quasi so die Bösewichte, so wie Joker, mit so ganz vielen Hilfsschergen hat und sowas.
Aber jetzt muss man ja nicht eine originelle Idee irgendwie verallgemeinern, irgendwie, als wenn sie aus einem anderen Spiel hätte sein können. So,
nee, also das ist ja
schon eine ziemlich neue Idee, glaube ich.
Ja, aber es ist halt, es lohnt sich halt nur manchmal, wie gesagt, vielleicht gibt es irgendwann nochmal das Making-of und die Geschichte von diesem Spiel. Es hat, glaube ich, wirklich so begonnen. Also als Batman-Spin-Off. Und das mit der Herr der Ringe kam dann erst später. Deswegen ist das nur interessant, so aus
welchem Entwicklungssicht.
Das ist von Monolith, das ist von unseren Freunden der No One Lives Forever Macher, die jetzt
und vier
leider, haben gemacht, ne? Ja, die leider jetzt nur noch sowas machen müssen.
Naja, was denn? Offensichtlich kommt es ja gut an, nur bei dir.
Ja. Ja. Aber meine Weltsicht besteht ja nur aus meiner Sicht. Ja,
das ist schon richtig.
Nee, stimmt schon. Kommt auch gut an und ist ja auch vom Production Design und so alles ziemlich klasse. Das Problem mit dem Nemesis-System ist halt, dass du da nicht das richtige Gefühl von Fortschritt hast, weil du diese Orks dann umbringst, aber die erholen sich dann ja wieder und verlieren dann so in den Rängen und wandeln dann trotzdem noch weiter über die Karte. Andererseits, obwohl du
die umgebracht hast?
Mhm. Die liegen dann, aber sie nach einer Weile regenerieren sich wieder und du musst dann nicht unbedingt gegen die kämpfen, aber kannst du machen.
Ist ein bisschen undurchsichtig. Kannst du jetzt in der letzten Stufe umbringen, wenn die halt zu einem richtigen Boss geworden sind.
Nein, die werden ja nicht zu so einem Boss, weil je öfter du sie umbringst, desto niedriger sind sie ja in den Rängen. Andererseits, die dich umbringen, stimmt, steigen auf in den Rängen. Also, aber das gemischt mit diesem, dass diese freie Welt halt immer wieder, dass da so nach Zufallsprinzip immer wieder neue Orks und so rumstreuen. Ich meine, okay, das muss man sagen, das war ja bei den Batman-Spielen eigentlich auch so, dass da immer irgendwelche Zufallsgruppen rumrannten. Aber du hast dadurch irgendwie so diesen Eindruck, dass du in dieser Welt so irgendwie gar nichts änderst. Also das ist für mich war das halt so ein bisschen zu viel Sandbox. Also du kannst da rumrennen und Sachen sammeln und dabei fast die ganze Zeit kämpfen und stolperst auch immer wieder über Ork-Anführer. Aber das Ganze wirkt so generisch. Also nicht generisch, aber so Computer, so zufallsgesteuert, dass mir da echt so ein bisschen die rote Linie fehlte. Also für mich war das zu sehr ein Spiel, was wieder auf so eine Ausdauermechanik gelegt hat, ja, wo jemand sich gesagt hat, wir brauchen dem Spieler doch keine komplexe Story geben oder hier einzelne Punkte oder so. Gibt ihm einfach so ein System, wo er irgendwie andauernd gegen irgendwelche Orks kämpfen kann und sich da die Hierarchie hochschnetzeln kann, mit diesem witzigen System, dass sich dann die Orks an die jeweiligen Zusammenstöße auch erinnern. Aber mehr auch nicht. Und das ist halt so ein bisschen, deswegen hatte ich vorhin wieder Destiny genannt, hat mich jetzt so ganz entfernt an Destiny erinnert, wo ja auch so Gameplay und Technik so alles ist, aber das Spiel dir halt sonst nicht so viel Ansatz gibt, dich mit einer Story so, weißt du, mit einer Karotte vor der Nase zu führen oder so. Sondern einfach nur so. Und das finde ich zum Beispiel, machen die Assassin's Creed und die Batman-Teile viel, viel besser. Die haben zwar nicht so ein Nemesis-System, aber die haben immer eine klare rote Linie, der ich folgen kann. So halbwegs. Und irgendwas hast du das Gefühl, dass dann eben auch storytechnisch da ein bisschen was eskaliert, ja, oder größer wird. Und das war mir halt alles so ein bisschen, das war mir ein bisschen zu open-worldig und zu technisch. Selbst die GTAs oder so haben ja eine sehr, sehr, sehr ausführliches.
Die? Also gerade die.
Ja, gerade die, stimmt schon. Aber ich meine, du kannst dich ja bei GTA-Spielen auch wie bei viel wenig anderen Spielen auch wirklich so verlieren in den Nebenaufgaben, ja. Also denk an dich, ja. Du hast dich da ja drin verloren, glaube ich.
Ja, ich habe mich ja nicht im Faxmachen verloren, aber egal.
Nee, aber Nebenaufgaben. Und das ist, ja.
Ja, nee, ich verstehe das schon. Obwohl, hier Game-Trailers haben sogar, glaube ich, das relativ gelobt, dass die Story das halt einfach nur so auf bestimmte Punkte irgendwie lenkt, aber ansonsten dir halt so da irgendwie die Freiheiten lässt. Man muss wahrscheinlich auch dazu sagen, dass es wirklich echt viele Leute gibt, die auf dieses Assassin's Creed-Gameplay stehen.
Ja, ja.
Das einfach dann auch cool finden, wenn sie das in einem anderen Universum sehen, so mal so ein bisschen was Fantasy-Schnetzelmäßiges. Ja. Als ich das Video gesehen habe, dachte ich, oh, der redet hier wieder mit zwei Typen durch so eine Fantasy-Welt. Da dachte ich, ich habe mal wieder Bock auf so Fantasy-Geschnetzel. Aber andererseits, naja, dann ist es halt Herr der Ringe.
Wobei man sagen muss, es herrscht auch kein Mangel an Assassin's Creed-Spielen. Also.
Ja, das ist auch richtig.
Dieses Jahr gibt es sogar zwei. Also.
Ja. Aber vielleicht, man will ja vielleicht einfach mal so ein anderes Universum haben. So genauso wie du halt Sleeping Dogs spielst und dann mal Batman oder so, um das mal jetzt so ein bisschen grob zu vergleichen.
Vielleicht ist es auch wirklich so, dass ich jemand bin, der storytechnisch viel mehr in die Hand genommen werden muss. Und der nicht einfach so ein Mini-Tutorial bekommt, so hier, damit kannst du kontern, damit kannst du angreifen. Bombs, bist du in der freien Spielwelt, die du so halbwegs frei erforschen kannst, hast irgendwie 6 Skilltrees, die du ausfüllen kannst, kannst da irgendwelche Runen an deine Waffen machen, kannst deine eigenen Fähigkeiten verbessern.
Ich glaube gar nicht, dass das Problem ist. So, du hast ja auch Skyrim durchgespielt oder vielleicht auch mal anderes
Assassin's Creed. Völlig rote Linie. Alles. Ja.
Ist das so?
Ja, in Skyrim, klar.
Aber es nimmt dich da auch nicht so an die Hand. So, kannst du auch machen, was du willst.
Hat ja auch null komplexe Spielprinzipien. Also das hat ja... im Grunde kannst du ja bei Skyrim, weißt du, deine Fähigkeiten werden ja besser dadurch, dass du sie verwendest. Also du musst ja noch nicht mal genau hingucken, was du da machst. Wenn du hier immer mit Schwert und Schild rumrennst, dann wird das besser und dann kannst du dich da aufleveln. Also das ist jetzt kein sehr komplexes System. Also da blätterst du dich nicht durch so viele Reiter wie bei Herr der Ringe, ja, wo du so R1, 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 ja, also da gibt's echt eine Menge auszuteilen, ja. Aber mein Gott, ich freue mich für jeden, der da viel Spaß mit hat und da viel Zeit investiert. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen gerade Bock drauf haben auf die Herr der Ringe Welt. Und das war bei mir nicht so unbedingt gegeben, zumal ich das auch völlig so den Nebenschauplatz finde. Das ist so, das hat wieder so fast gar nichts mit den, ich meine, das Spiel so in der Zeit. Wie die
Clone Wars.
Ja, so eine überflüssige Zwischengeschichte, ja. Man spielt, und dann taucht dann immer so ab und zu mal Gollum auf oder so, damit man so mitbekommt, in welchem Universum man sich gerade befindet.
Vor allen Dingen hast du, soweit ich das mitbekommen habe, schon wieder das Gefühl, es werden so halt gewisse Dinge eingeführt, die du so aus den Hauptgeschichten halt einfach nicht kennst. Und die da auch nie Erwähnung fanden, die aber relativ gewichtig sind. Ja? Also vielleicht so eine Sache, wie dass er irgendwie wieder zum Leben erweckt wird oder sowas.
Ja.
Habe ich jetzt kein genaues Beispiel für, aber das wirkt ja schon wieder so, naja, man ist halt irgendwie eingeschränkt, aber man möchte gerne mehr machen. So,
ja, ja.
Mit diesem Spin-off. Und
Soll ja so für Hardcore-Fans da auch Anspielungen geben, die man dann so in diesem Silmarillion oder wie das da heißt, noch findet und
auf jeden Fall scheiße sah das jetzt für mich auch nicht aus. Also ich glaube, für mich wäre das ein typischer Titel, den man irgendwie sich später mal holt.
Genau,
also so, oder der vielleicht dann gerne mal im PS Plus auftauchen darf oder so.
Also wenn ein Spiel bei mir sozusagen keine Klebekraft hat und bei mir nicht unbedingt Klick macht, heißt das noch lange nicht, dass das scheiße ist, sondern wir haben ja schon stimmt. bei diversen Momenten festgestellt, dass ihr
das am heißt Spiel... Das heißt wahrscheinlich sogar, dass es jedem anderen gefällt.
Ja, genau. Das Problem ist ja eher, dass mein Spielgeschmack scheiße ist. Also ich kann halt das nur so aus...
Wir haben es auf Band.
Ja, aus meiner Sicht halt sagen, dass man dann so selber manchmal so ins Grübeln kommt, wenn halt ein Spiel im Vorfeld, weißt du, wenn dir so jeder sagt, das, Johannes, das wird dir jetzt richtig lecker schmecken. Das, also wir haben 100 Leute gefragt, 99 haben gesagt, das ist wie Sex auf der Zunge und du beißt dann rein und sagst, hab schon besser gegessen. Also ja. Da kommst du dir doch ein bisschen komisch vor.
Ja. Ach, nicht wirklich.
Ja, so. Du nicht.
Das sagen ja auch, nee, aber guck mal, das sagen ja auch wirklich total viele über Assassin's Creed und so richtig kriegt die halt bei mir auch nicht die Serie.
Ja.
So, weil ich bin ein totales Mainstream-Opfer. Ich finde Assassin's Creed total geil, bin super gehypt für den Unity jetzt. Hab sogar ein bisschen Bock auf Rogue. Und
ja, ich auch, das ist ganz cool.
Spielt ja auch im Schnee, das ist ja auch geil.
Bin auch mega lustvoll auf Mittelerde. Also ich werde es mir auch immer noch kaufen sogar. Ja, ich bin halt... Aber so, okay, ist ja gut, dass wir alle
so unterschiedlich sind. Du spielst ja aber auch nicht nur sowas. Du spielst ja auch ganz viele unterschiedliche Nischentitel. So. Also du bist ja da wieder eigentlich in der Hinsicht schon fast das Optimum, dass man alles mal ausprobiert.
Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, also...
ein Kompliment, was ich gerne annehme.
Auf der anderen Seite muss man ja sagen, also du hoffst ja auch, dass Rogue noch auf die Next-Gen kommt mit ein bisschen zeitlicher Verzögerung, oder?
Genau. Also 360 will ich jetzt nicht mehr spielen.
Nee, vor allem, ich glaube nicht, dass du im November Unity und Rogue gleichzeitig spielst, weil danach, da kriegst du, wie, weißt du, vom zu viel Zucker kriegt man Diabetes. Ich weiß nicht, was man von zu viel Assassin's Creed bekommt, aber bestimmt auch irgendwas Schlechtes.
Ja.
Also das wäre mir dann zu hart.
Vielleicht ein Pirat oder so. Oder werd selber zum Assassin. Oder wer weiß. Ja.
Also das wäre mir dann ein bisschen...
Oder
bisschen
andere total unwahrscheinliche Sachen.
Ja, ich sterbe wahrscheinlich bei meinem ersten Auftrag dann.
Deswegen finde ich das auch so krass, dass es wirklich am selben Tag erscheint. Also wenn du jetzt wirklich Hardcore-Creed-Fan bist, ja, dann gehst du an dem Tag los und holst dir das Spiel zweimal. Also jetzt holst du dir zwei Assassin's Creed.
Ja gut, es ist ja aber, es kommt mir auch so vor, als wäre dieses Rogue wie so ein kleines Experiment. Hm. Weil es ist ja sehr, sehr geteilte Meinung im Internet, weil du ja eben eigentlich einen Templer spielst, der Assassinen jagt. Also es ist eigentlich ja total, es ist auch merkwürdig, dass es dann überhaupt noch Assassin's Creed heißt, mal wieder.
Ja.
Also wer weiß, was für Wendungen es dann wieder in der Story gibt, aber erstmal bist du ein Assassinenjäger und die haben auch schon diese Gameplay-Features erklärt, wie du die Assassinen ausmachst, also dann diese, also wer Assassin's Creed gespielt hat, weiß, dass man Aufträge oft über diese Tauben annimmt und darüber, du fängst dann diese Tauben ab und erfährst dann, wie die und wen die umbringen wollen und dann tötest du die Assassinen, also... Ja, wie gesagt, es ist sehr kontrovers bei Assassin's Creed Fans, aber wiederum, ich finde es halt eine coole neue Perspektive, wenn es denn dann so umgesetzt ist, dass es wirklich anders ist und nicht jetzt 1:1 Assassin's Creed, bloß bist du halt ein Templer.
Ja, aber so haben sie es ja eigentlich schon ausprobiert, oder? Weil ich meine, mit Kenway bist du ja schon bei Assassin's Creed 3 die ersten 8 Stunden ein Templer.
Ja, aber da tötest du ja eigentlich kaum bis gar keinen Assassin, soweit ich
weiß. Vor allem, weil das auch so inkonsistent ist. Du kannst ja da auch schon Assassinen-Aufträge annehmen.
Du tötest ja diesen einen Assassin. Also,
ich glaube, das ist im Grunde ist das schnurzegal, weil also du hast ja auch, glaube ich, bei Assassin's Creed 3 mitbekommen, dass die Templer genau dieselben Fähigkeiten und Waffen benutzen anscheinend. Also auch dieselben Klingen und all sowas, also das ist, scheint wie bei so, ob du jetzt Fan bist so von Bayern München oder Dortmund. Beide spielen anscheinend mit demselben Ball.
Ja, stimmt.
Und ich meine, ich glaube, die Assassin's Creed-Geschichte ist ja auch immer so ein bisschen so diese so, wer will nun wirklich das Gute und das Böse, die Templer oder die Assassinen, und eigentlich wollen ja beide, also was ist schwarz, was ist weiß, was ist grau, ich meine, ich fand den Kenway sympathisch, ich habe mich da auch lieber den Templern angeschlossen.
Ich mochte den auch, den Vater, also den wie hieß der, nicht, Edward war der Sohn und der Vater irgendwie irgendwas mit Ham, oder?
Ja, Hillary. Keine Ahnung.
Haytham.
Haytham. Stimmt.
Genau. Den fand ich extrem cool. War auch lustig.
Hat auch so eine extrem schöne Synchronstimme, die von Daniel Craig. Ja, deswegen.
Ich habe auf Englisch gespielt. Da hat er richtig schönen britischen Akzent und den mag ich sowieso.
Ja, du bist ja auch so ein Freund von falschen Akzenten im Spiel. Für dich müssen die alle in Französisch sprechen, wenn sie Assassin's Creed da über Croissant, also avec ce moi.
Obwohl ein britischer Akzent, wenn der richtig gut passt, dann kommt das schon nett. Also mitunter geht mir der auch total auf den Keks, aber so bei Sherlock Holmes jetzt zum Beispiel ist ja natürlich cool. Oder bei The Last Story passt der auch sehr. Bei Nintendo benutzt ja auch mal englische Sprecher dann. Und das sind ja richtige Briten und so. Und bei Xenoblade Chronicles war das komisch, aber bei The Last Story hat das total gepasst. Mhm. Ja, bei Sherlock Holmes ja sowieso.
Ja. Das, meinst du jetzt das Spiel?
Ja.
Das Crimes and Punishment?
Ja.
Hat eine sehr, der ist ein sehr cooler Sprecher, der das da im Englischen spricht. Klingt ziemlich cool. Ja, Johannes, was geht bei dir so ab? So noch irgendwas so gezockt in den letzten Tagen? Du bist ja jetzt viel unterwegs, höre ich. Also vielleicht.
Ja, tatsächlich. Nicht so viel.
Ist die Zeit für 3DS und Co.
Tatsächlich, ja. Ja, aber ich habe erstmal noch ein bisschen Destiny gezockt. Ja. So zwischendurch mal mit einem Kumpel noch. Bin immer noch nicht durch die Hauptstory durch, von daher ist das für viele andere wahrscheinlich uninteressant. Hm. Aber ich muss doch sagen, dass mir das irgendwie Spaß macht, ja, das Spiel. Gut. Also das motiviert einen auch immer wieder mal so ein bisschen ranzugehen und für länger auch mal zu zocken. Ich glaube, man muss das inzwischen so, ich betrachte das eher wie so ein Ego-Shooter-Kontra. So, weil ich dann doch merke, dass ich irgendwie, wenn halt so diese Action-Szenen kommen, ich war jetzt zum Beispiel kürzlich auf dem Mars und da bist du dann gleich irgendwie, gehst du mal kurz durch so eine Station und machst diese Tür auf und dann kommen diese fetten Kabale rein. Mhm. Das ist ja gleich irgendwie so schon so eine ganze Armee irgendwie von diesen fetten Klöpsen und das ist halt schon echt fett inszeniert in der Hinsicht. So, das kommt dann cool. Die Action ist dann immer intensiv und in anderen Szenen ist sie dann wieder anders, weil du dann irgendwie mit den Gefallenen oder so zu tun hast. Und ich glaube, darüber motiviert das dann halt auch noch einfach spielerisch. Ich habe auch neulich tatsächlich, genau, habe ich dann eine Mission auf der Venus mal auf schwer begonnen.
Oh.
Und ich habe bewusst begonnen. das ist irgendwie ganz interessant, weil da wird das Spiel tatsächlich irgendwie von so einem Serious-Sam-Verschnitt zu so einem Taktik-Shooter. Mhm. Weil du dann wirklich halt echt überlegen musst, so welche Waffe du jetzt wann einsetzt, so dass du deine Munition sparst, dass du auf die Spezialmunition achtest. Da habe ich dann zum Beispiel echt viel gesnipert so und dann war ich auch von Scharfschützen irgendwie da ein bisschen im Visier von den Gefallenen. Also du musst dann auch viel mehr darauf achten, welcher Gegnertyp womit angreift. Mhm. Und so, da haben ja diese kleinen Geächteten, haben ja dann so zum Beispiel Granaten und sowas alles. Und dass diese Servitoren... die dann schützen und so. Also das ist schon echt cool, weil das super motivierend ist. Das große Problem ist, dass es dann auf eine andere Art und Weise wieder total billig gemacht ist. So ein typischer schwerer Modus, wo die Gegner halt einfach sau viel austeilen, irgendwie sau viel einstecken und dann natürlich auch irgendwie über die halbe Karte zielgenau Granaten an deine Position werfen, obwohl sie dich gar nicht sehen können.
Ja.
So, und das ist schon ein bisschen schwach in der Hinsicht. Aber die gehen auch dann viel fies in Deckung irgendwie. Manchmal verstecken die sich auch eine ganze Weile, sodass du gar nicht mehr wirklich weißt, wo die jetzt waren. Und so, das macht das schon echt interessant und spannend. Aber es ist dann auch wirklich teilweise dann wieder zu knüppelhart, sodass ich dann auch irgendwie diese Mission nicht beendet habe. So, ich musste dann wieder auf normal schalten. Ist eigentlich ein bisschen schade. Da hätte ich mir gewünscht, dass sie da vielleicht noch so ein Zwischending finden. So, weil das so an sich vom Anspruch her dann viel mehr Bock macht. So, weil du wirklich mal mit den Waffen dann richtig handeln musst und so. Aber trotzdem, genau deswegen so, ja. weil eben diese Gefechte echt Bock machen, weil sich Destiny auch so geil steuert, finde ich das halt immer noch echt unterhaltsam. Also, kann ich nicht sagen. Die Fehler, die es hat, hat es einfach, aber das ist inzwischen auch egal. Man hat auch das Gefühl, das ist jetzt alles so ein bisschen abgeklungen. Man muss jetzt nicht mehr so echt krass haten oder man muss es nicht irgendwie so völlig genial finden, man kann das jetzt einfach mal so ein bisschen spielen. So, und es sind ja auch noch genug Leute unterwegs.
Ja, wobei ich den Eindruck habe, dass die Spielerschaft teilt sich da so ein bisschen so in diese zwei Lager, so, und die Leute, die das so wie du bis jetzt spielen, so relativ entspannt und die dann vielleicht vor der Frage stehen, wenn sie die Hauptstory durch haben und so Level 20 erreicht haben, ob sie dann sozusagen in das eigentliche Spiel einsteigen, weil so wie Bungie das manchmal formuliert hat, klingt das ja auch so, als ob das wirklich so das Art Tutorial ist und das eigentliche Spiel geht dann erst richtig los, ja, mit den riesigen Raids und Strikes und mit dem Looten und mit dem Suchen von den ganzen 10.000 Ressourcen, die man da sammeln muss für verschiedene Sachen. Da ist dann, glaube ich, die spannende Frage, ob du dann noch dabei bleibst, weil da dann wird es ja, glaube ich, wirklich, riecht es ein bisschen nach Arbeit.
Also. Genau, da habe ich momentan auch noch meine Zweifel. Also wenn das zu lange dauert, alles nur mit den Aufstiegen und ich muss da die Missionen 1.000 Mal machen und so, ich glaube, dann bin ich auch irgendwann draußen. Also so grinden kann ich ja nur gar nicht ab. Also schon gar nicht, wenn wirklich überhaupt kein Fortschritt zu vermerken ist für eine ganze Weile. So, da läuft ja dann der Aufstieg nachher auch diese Lichtausrüstung
und
so. Und naja, mal abwarten, wie das denn so mit den Raids und den Strikes ist, ob das irgendwie Bock macht und ob man sich da auch viel zu sehr im Multiplayer verpflichten muss. Also ich spiele es ja auch hin und wieder wirklich alleine und mir macht es auch alleine tatsächlich Spaß.
Ja.
Das ist schon ganz cool, weil du hast ja dann meistens hier der Kumpel, mit dem ich dann noch spiele, der ist halt im Level auch deutlich höher irgendwie und der rotzt ja dann natürlich auch die Hälfte mal weg, dann wird es auch schon wieder ein bisschen zu leicht.
Mhm.
Aber so alleine irgendwie... ist das schon noch nett. Also zum Durchspielen reicht es mir wahrscheinlich dann noch.
Ja, na, das auf jeden Fall.
So. Also. Und dann habe ich, das Sherlock-Holmes-Spiel habe ich nur kurz angespielt, da kann ich glaube ich noch nicht so viel zu sagen. Ich finde auf jeden Fall die Atmosphäre schon mal ganz cool. Irgendwie und wie das Thema so umgesetzt ist, wie das bis jetzt erscheint. Aber dann habe ich gestern natürlich noch, das ist mal wieder ein gutes Beispiel dafür, wie gut so eine Demo funktionieren kann. Ich habe mir nämlich vorgestern noch die Demo von Super Smash Bros. Runtergeladen, weil ich mich irgendwie gefragt habe, naja, wird es mir gefallen oder nicht? Und hab die dann auch gespielt und dachte, ah, ich hätte jetzt gerne die ganzen anderen Kämpfer und ach, ich hätte jetzt schon Bock auf das Spiel. Ja, dann bin ich gestern direkt in den Laden gegangen, hab's ja gekauft.
Wie bizarr. Saskia musste nur im Briefkasten laufen, ne?
Ja, naja, ich war ja nur in Halle. So, das
ja, ich bringt
ja nicht viel. Deswegen, nee, hast du gekauft und hab's irgendwie shit, so 2-3 Stunden gespielt vielleicht oder so. Wenn überhaupt. Ich habe ja tatsächlich, muss man ja bei mir sagen, ich habe ja vorher noch keinen Smash Bros. So richtig gespielt. Teil mal so angespielt, aber ich muss auch sagen, dass dafür, dass das ein Spiel ist, das ja sehr auf Massen abzielt, irgendwie und auf leichte Zugänglichkeit, ist es doch relativ kompliziert am Anfang. Also, oder sagen wir mal so ein bisschen intransparent. Also, du musst wirklich erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wann welche Aktionen wirklich genau wie ausgeführt werden. Es gibt ja kurz irgendwie so ein kleines Tutorial-Video, wie dir erklärt wird, wie du das steuerst. Aber so manche Sachen sind ja dann doch noch ein bisschen tricky, weil es ja auch ein hohes Tempo hat irgendwie.
Gibt es denn so eine Art Übungsraum oder sowas,
wie bei Mortal Kombat,
dass dir auch angezeigt wird, was kann der alles? Und oder ja, musst du das so selbst
erraten? Die steuern sich ja alle gleich.
Okay.
Eigentlich die Charaktere. So, du hast ja immer diese Spezialaktionen, die laufen ja einfach nur mit einer Richtungseingabe und dieser Spezialtaste ab.
Okay.
Irgendwie und dann eben normale Angriffe. Und das wird alles relativ gut am Anfang erklärt, auch so mit dem Doppelsprung und so. Aber zum Beispiel
muss ich im Internet nachgucken, um zu sehen, was die Finisher sind.
Nee, nicht wirklich. Also wie gesagt, so weit geht das einfach gar nicht.
Ja, ja.
Auch so mit der Deckung und so, das oder mit dem Greifen und Werfen, das wird einem immer erklärt. Und dann ist es ja auch typisch so, wie bei eigentlich anderen Spielen. Wie bei anderen Spielen. Wie sich das ja irgendwie eingebürgert hat seit, ich weiß nicht, ich kann mich bei Need for Speed Hot Pursuit das erste Mal, glaube ich, daran erinnern, einfach in den Ladesequenzen immer irgendwelche Tipps einzublenden. So, die eigentlich irgendwie auch gut in einem Tutorial oder in so einem Codex aufgehoben werden, dass man die wirklich alle mal nachlesen kann und nicht irgendwie darauf wartet, dass mal zufällig einer erscheint, aber egal. Aber zum Beispiel solche Sachen, du kannst ja, wenn du schnell nach unten drückst, kannst du ja durch so eine Ebene fallen irgendwie und auf eine darunter gehen. Und wenn du aber nur relativ langsam nach unten drückst, duckst du dich. Und das sind so Sachen, das klappt halt einfach irgendwie im schnellen Gefecht nicht. Also habe ich das Gefühl. Solche Sachen, ja, dass du am Anfang dann halt einfach schnell runterdrückst, um dich zu ducken, aber merkst, ey, du fährst durch eine Ebene. Und da finde ich, ist das noch ein bisschen kompliziert, gerade weil es eben auch gleich so abgeht und der mitunter natürlich auch ein bisschen unübersichtlich wird.
Hast du da mal reingeguckt, Saskia, oder hast du erstmal nur Fantasy Live gesuchtet?
Ja, letzteres.
Ja, also kein Smash Brothers interessiert.
Nee, noch gar nicht. Aber ich muss auch sagen, ich habe es ja gestern auch erst runtergeladen, es hat sich irgendwie problematisch herausgestellt. Dann gab es einen Fehler im Download und dann musste ich das im Standby runterladen.
Weil das PSN gestern down war.
Ja, passend. Und deswegen hat sich das dann auch sowieso... Wäre gestern eh schwierig geworden, sag ich mal.
Ist bestimmt ganz schön dick, wa? Nintendo sagt ja immer noch, welche Blöcke, wa? Wie viele Blöcke brauchst du? 20.000 Blöcke?
Nee, war 1.000 eigentlich. 1.300 Blöcke. Aber es ist keine Ahnung. Ist das, glaube ich, ein Gigabyte oder so?
Kann sein.
Aber bei einer 50.000er Leitung ist das normalerweise kein Problem. Aber über WLAN und so dauert das eh immer länger.
Ja, ich glaube, der E-Store und sowas, das ist sowieso irgendwie... Also ich glaube, das ist nicht die schnellste Möglichkeit, Daten zu bekommen.
Allerdings.
Also, wenn ich denke, manchmal so für auch so irgendwelche kleinen Piss-Gameboy-Spiele oder so, die einige Megabyte groß sind, wie oft ich da früher dann auf diesem Bildschirm gestarrt habe, wo diese kleinen Kristallkügelchen von links nach rechts gefahren worden sind.
Das geht aber normalerweise echt schnell. Also,
ja,
aber... Was du für eine Verbindung hast oder so. Aber
fick
bei mir
dich,
ist,
ja.
Das bei den Gameboy-Spielen ist das echt super fix.
Ja, das war jetzt auch vielleicht... Aber trotzdem, ich glaube nicht, dass es so die... So eine Steam-Qualität hat, was.
Nee, nee. Was also auch angeht. Auf der Wii U. Ich habe auch ewig gebraucht, um Donkey Kong Country Tropical Freeze runterzuladen. Das, weiß ich nicht, hat immer wieder unterbrochen, aber da war vielleicht bei meiner Leitung auch wieder was nicht ganz in Ordnung. Trotzdem muss ich sagen, Super Smash Bros. Ich war ja damals bei der Wii-Version so ein bisschen skeptisch, die habe ich wirklich nur kurz gespielt. Und inzwischen habe ich mich so ein bisschen eingespielt und das macht echt irgendwie Laune. Ich weiß gar nicht, wie das Spiel das so richtig schafft. Auf jeden Fall ist das natürlich irgendwie, das ist aber ja natürlich nichts Neues für alle Leute, die das. Wie seit N64 Tagen spielen, also das ist natürlich so eine Fanservice-Wundertüte, die du irgendwie aufmachst. So, du hast ja an jeder Ecke irgendwie ein neues Detail und neue Sachen, die du freispielen kannst, die dann irgendwie dich da halt an diese ganze Nintendo-Zeit erinnern. Wenn du da halt wirklich möglichst viele Sachen von gespielt hast, und bei mir ist das tatsächlich ja so.
Ja, die Wii Fit Lady zum Beispiel.
Ja, die
kennst du natürlich.
Ja, gewiss. Man muss natürlich auch genau das rauspicken, so. diesen einen von den knapp 50 Charakteren, so, mit dem man jetzt nicht so viel am Hut hat.
Ja, ich dachte, die Wii Fit Lady wäre die gewesen, die dich Nintendo nahegebracht hätte.
Ja, gewiss.
So dein erstes Spiel auf der Wii damals.
Du hast ja Refit wahrscheinlich gleich wieder weggepackt, ne? Wenn man sich so deine Kondition anguckt. Nein, aber die ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, dass das auch Humor hat, einfach diese ganze Nummer. Ja, aber dann wurde gleich irgendwie so ein Stage, war halt gleich irgendwie so ein Kirby's Dream Land Stage. Das ist ja auch so cool bei den beiden Versionen, dass ja auch viele dann auf die Handheld-Spiele angehen, zum Beispiel diese Spirit Tracks-Strecke, diese Stage. Gibt's ja auch nur auf dem 3DS und auf der Wii U gibt's dann irgendwie was anderes von New Super Mario Bros. U oder so. Das ist schon cool. Oder diese Kirby's Dream Land Stage war zum Beispiel wirklich einfach so die Gameboy-Level oder so Abschnitte aus dem Gameboy, aus dem allerersten Gameboy-Spiel, auch mit so diesem Gameboy-Rahmen, die dann so rumscrollen. Und das ist natürlich ziemlich cool, weil das für mich auch, das war mein allererstes Gameboy-Spiel, muss man sagen. Nee, auf jeden
Fall. Das hat so ein bisschen diesen Cell-Shading-Look, oder?
Na, so ganz dezent, das fällt aber nicht wirklich auf.
Auf also Bildern sieht das immer so stark aus.
Du kannst die schwarze Umrandung auch selber einstellen.
Okay. Aber ich habe nur Bilder gesehen, wo die irgendwie voll stark eingestellt war.
Na, das sieht vor allen Dingen aus der Nähe so aus, aber diese völlige Nahsicht kriegst du eigentlich nur, wenn du vielleicht mal so direkt neben einem einzelnen Charakter stehst, also wenn du nur gegen einen kämpfst, weil normalerweise kämpfst du ja gegen zwei, drei oder vier, also nee, gegen zwei oder drei. Und dann ist die Kamera ja viel weiter weg und die Figuren viel kleiner und ich glaube, diese schwarzen Umrandungen sind vor allen Dingen deswegen da, um die Figuren besser unterscheiden zu können. Ja. Und wie gesagt, ja, wie Saskia schon meinte, die kannst du ja auch ausstellen. Aber ich habe die immer an, weil das eigentlich ganz nett aussieht.
Nee, ich kenne das Spiel ja nur von Screenshots und da sieht das immer so ein bisschen komisch aus durch diese dicken schwarzen Ränder manchmal.
Nö, das fällt aber im Spiel nicht auf. Ja, ich muss auch sagen, dass das echt hübsch ist. Also so diese ganzen Stages und was da auch so alles abgeht auf dem Bildschirm und die Charaktermodelle, das ist echt richtig schick geworden. Also da merkt man mal wieder, dass man wirklich auch so ein hochwertiges Nintendo-Produkt hat. Also ist ja einer der wichtigsten Titel einfach für Nintendo, diese ganze Reihe. Und dass sie da auch keinen Schindluder betreiben, ne? Das ist ja wie bei Mario Kart so. Das sind dann halt einfach Spiele, die dann auch edel aussehen. Und klar, manchmal werden die Figuren dann wirklich sehr, sehr winzig. So, aber es läuft auf jeden Fall alles flüssig und man kann die Sachen dann eigentlich auch noch gut erkennen. Und ich bin noch nicht so in alle Spielmodi eingetaucht, habe das noch nicht im Online-Multiplayer gespielt, so, aber bislang macht das eigentlich ziemlich Laune. Spielt sich gut.
Hast du jetzt das Gefühl, dass man das dann auch für die Wii U spielen will? Oder reicht dir dann das für ein 3DS?
Na, ich hab natürlich anfangs überlegt, so, ob ich das so mache. So, weil ich, oder mir vielleicht erst die Wii U-Version hole, damit ich da irgendwie diesen ganzen Impact habe von der Grafik und diesem ganzen Paket. Und dann halt das noch auf dem 3DS habe, damit ich die ganzen Geschichten mal unterwegs spielen kann. Und ich finde ja auch so D-Makes immer ganz cool. Das hatte ich ja früher nur auch, als ich viel Gameboy gespielt habe. So, es gab halt Super Nintendo-Spiele, die sahen so und so geil aus. Und ich mich dann immer gefreut habe, wenn die so möglichst viele Details noch auf dem Gameboy umsetzen konnten, so wie jetzt bei Donkey Kong Land oder so. Aber dann habe ich mich doch entschieden, irgendwie das auf dem 3DS zu spielen, weil du auf der Wii U ja dann nochmal so einen Schritt nach vorne hast, weißt du? Das ist ja wie bei den HD-Updates oder so für die anderen Spiele.
Sieht halt alles nochmal ein bisschen schöner aus. Spielmodi.
Genau, andere Spielmodi, andere Stages, andere Figuren, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Bin ich ganz sicher. Aber da hast sicherlich noch mehr Details, ein paar andere Sachen zum Freispielen und dann spielst du es ja auch im lokalen Multiplayer dann wahrscheinlich. Also für unterwegs ist es halt einfach cool, so weil das halt viele, viele Modi hat, die dann auch mal so schnell sind. Also ich habe jetzt vor kurzem vorhin mal den klassischen Modus durchgespielt. Geht auch ziemlich fix, so auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad. Also es ist dann auch als Handheld-Spiel wieder perfekt, weil du auch immer wieder, auch so, wenn du mal nur so Einzelmatches machst, auch da Sachen freispielen kannst. So, und dafür ist er einfach spitze geeignet. Ich glaube, die Wii U-Version ist dann halt einfach nochmal so ein bisschen die prallere Packung und die man dann vor allen Dingen auch in diesem ganzen Couch-Multiplayer spielt, ne? So ja, lokal genau. Mit anderen Leuten, dafür ist das ja da, also als Partyspiel.
Bei mir ging es aber auch echt so, ich habe auch so eine Demo, wir haben ja so mit so einem Demo-Code konnte ich das ja spielen und ich habe auch immer so gedacht, ja, die Demo probiere ich auf jeden Fall aus. Sie wurde ja da auch angekündigt für alle. Aber ich denke, ich bleibe dann auch bei der Wii U-Fassung. Ich meine, jetzt habe ich es natürlich halt von Nintendo kostenlos gekriegt. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Aber ich muss auch sagen, dass die Demo mich schon überzeugt hat, auch dieses Spiel zu kaufen tatsächlich. Weil ich habe am Anfang echt gedacht, ich warte lieber auf die Wii U-Version. Aber dann war das dann doch irgendwie so perfekt auf den Handheld zugeschnitten. Also schon in der Demo auch, finde ich. Und hat echt einfach Fun gemacht. Also Smash Bros. Hat einfach diesen Brawler, der einfach so Spaß macht, dieser Impact, den du auch hast, wenn du die Gegner rausschlägst und sowas. Und ja, also ich meine, ich konnte jetzt halt die anderen Modi noch gar nicht probieren, aber wenn die auch wirklich so perfekt zugeschnitten sind, dann ist es echt extrem gut gelungen mal wieder, Nintendo.
Ja. Aber ich muss man muss sich wirklich einspielen irgendwie. Also das kommt so, anfangs hat man so irgendwie noch gar keinen so richtigen Plan, wann man jetzt wie Sachen hinkriegt, so, aber wenn man jetzt so ein bisschen übt, dann und dann auch präziser spielen kann, dann macht das schon echt Laune, weil dann hat man auch das Gefühl, man kann jetzt wirklich was und mehr irgendwie.
Das wollte ich gerade fragen. Meint ihr, dass wenn man jetzt das 3DS-Spiel richtig gut kann und so, dass man dann eben auch den Wii U-Titel richtig gut kann? Also ist das
ja,
so?
Ja, wahrscheinlich.
Also genau. Also
die werden steuern sich einfach gleich spielen.
Ja, genau, das war die Frage.
Gut, das kannst du ja noch gar nicht so beurteilen. Ich weiß nicht, ob die Steuerung auf der Wii U ähnlich sein wird. Also
ich gehe schwer davon aus. Also es gibt kaum Grund dafür, die umzustellen. Ich glaube nicht, dass der rechte Analogstick großartig für irgendwas verwendet wird und die ganze Knopfbelegung, also das ist ja auch ähnlich der Wii. So, nur dass die Wii halt 1000 verschiedene Eingabe-Peripherien hatte. So, dass man das da ein bisschen ändern musste. Aber ich glaube, die grundlegende Steuerung ist ja schon seit jeher recht ähnlich.
Es wäre ja auch das perfekte Ziel, sozusagen, die Leute, die so ernsthaft Smash Bros. Spielen, dann quasi halt auch auf dem Weg zu ihrer Schule immer noch weiter trainieren können.
Ich glaube, das war sogar auch bei Smash Bros., dass du den 3DS dann nachher auch als Controller verwenden kannst für die Wii U-Version.
Ja.
Von daher ja, und irgendwelche Extras bekommst du, glaube ich, auch. Also so, ja, du kannst es irgendwie miteinander noch verbinden.
Aber ich denke, dass die sich einfach ziemlich gleich spielen. Also ja. Da habe ich gar keine großen Zweifel. Der Unterschied wird halt vielleicht einfach sein, dass das Gefühl so vom Analogstick oder von der Analogscheibe zum Analogstick ein bisschen anders ist. Weil da glaube ich fast sogar, dass sich diese Analogscheibe besser macht.
Ja. Da hast du recht.
Nee, aber ansonsten ist das einfach echt schon allein das Smash Bros. Ding, jetzt egal ob der auf der Wii U oder auf dem 3DS, also wer so ein Nintendo-Fan ist und vielleicht da vorher auch immer Berührungsängste hatte, das ist einfach schon geil. Also allein das macht ja schon, selbst wenn du es, glaube ich, gar nicht ernsthaft spielen willst, macht schon Bock, erstmal alle Kämpfer auszuprobieren, alle Stages zu sehen und so. Und damit hast du schon eine ganze Weile zu tun. Ich meine, das sind fast 50 Kämpfer. So, oder am Anfang sind es so irgendwie knapp über 40 und dann schaltest du irgendwie noch 10 weitere frei oder so. So in dem Dreh. Und das ist ziemlich cool.
Bleiben wir noch mal kurz bei unserem Curling-Blog beim 3DS. Das hat ja, glaube ich, jetzt auch Fantasy Life angefangen, was mich auch ein bisschen interessiert, weil es ja auch von den Ni No Kuni-Machern ist.
Genau.
Und Professor Layton-Machern, das müsste eigentlich sein.
Ja, genau.
Professor Layton, Ni No Kuni.
Ja.
Also die lassen gute Spiele aus ihrer Schmiede da heraus wandern und Fantasy Life gehört auf jeden Fall auch dazu. Also ich habe mir sowieso schon, also vor ich glaube 2011 oder was, oder 2010 wurde das angekündigt für den DS. Dann wurde es gewechselt auf den 3DS und dann kam es halt nur in Japan bisher und man hat echt schon die Hoffnung aufgegeben, dass es überhaupt noch nach Europa kommt. Und dann kam ja plötzlich diese Ankündigung, in 3 Monaten übrigens in Europa.
Yeah.
Es hat mich natürlich sehr gefreut, weil ich schon Bock damals auf das Spiel hatte. Ach, in Amerika ist es ja auch schon länger draußen, das habe ich vergessen. Ja, jedenfalls, so wie der Name halt schon sagt, ist es halt wirklich so Fantasy Life. Du startest das Spiel und kannst dir dann einen Job aussuchen und da ist alles Mögliche drin. Also du kannst Schmied sein, Koch, Schneider, das habe ich als erstes ausgewählt.
Bist du denn immer dieselbe Figur oder die verschiedene Jobs hat oder bist du pro Job eine andere Figur?
Nee, du bist immer dieselbe Figur und also, die baust du dir am Anfang auch selbst zusammen. Also ja. Ich habe mir auch eine Frau mit Bart gebaut, das geht.
Ja.
Das ist immer das Beste.
Conchita Wurst oder was?
Ja, also du hast auch echt natürlich beschränkte Auswahlmöglichkeiten, aber du kannst dir doch schon sehr schön individuellen Charakter gestalten. Ist halt wieder dieser Chibi-Look, dieses super süße, aber es ist noch in Ordnung, nicht mit extrem großen Mega-Köpfen, sondern es hält sich noch in Grenzen. Und auch an sich, also der Grafikstil ist sehr schön, so Cell-Shading-mäßig und sieht auch nicht billig aus, weil es gibt auf dem 3DS auch manch ein Cell-Shading-Spiel, was halt ein bisschen grafisch billig wirkt, mit so armseligen Texturen und sowas. Das ist da aber sehr schön detailliert gestaltet. Jedenfalls halt diese verschiedenen Jobs und du kannst sie auch jederzeit wechseln.
Ja.
Aber dazu kommt halt einfach wirklich, du hast jeden Job, also ich habe bisher wirklich nur diesen einen Job gestartet und der ist schon sehr, ich sag mal, anstrengend, den auszubauen, weil du kannst dann halt verschiedene Stoffe und so weben und sowas mit so kleinen Minispielchen, die auch, muss ich sagen, obwohl ich sie jetzt schon öfter gemacht habe, immer noch Spaß machen. Ist halt immer dasselbe Minispiel jetzt beim Schneidern zum Beispiel. Ja, und trotzdem machst du aber auch, eigentlich kämpfst du auch. Also so oder so gehst du los Schneider? Und kämpfst.
Oder?
Hä?
Also ich dachte jetzt als Schneider, aber das ist so, grundsätzlich kämpfst du auch.
Ja, genau.
Das ist jetzt nicht Teil deines Schneiderberufs.
Genau, ja, ich bin, nee, das nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Krieger nehmen würde, ja, oder ich weiß nicht, wie der genau heißt, dann kann ich auch andere Rüstung anziehen. Mhm. Und so wie ich das auch verstanden habe, ist, wenn du weiter in deinem Beruf kommst, kannst du diese freigeschalteten Sonderfähigkeiten übertragen sich dann auch auf andere Berufe. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ganz gut einen Umhang schneidern kann, dann kann ich den dann auch wiederum nach wie vor schneidern, wenn ich jetzt ein Ritter bin.
Okay.
Weil es so eine Fähigkeit ist. Es ist nur so ein Beispiel. Ich glaube, diese Fähigkeit gibt es nicht.
Also ich denke mal, alle Jobs werden bestimmt auch irgendwie so eine Rückkopplung haben.
Genau.
Dass du, also bestimmt gibt es auch sowas wie Alchemie oder so, dass du Tränke
machen kannst. Und Alchemie gibt es noch und Schmied.
Ja.
Genau, und dann kannst du dir neue Schmiedesachen, also neue Waffen und Rüstungen schmieden und sowas. Und wie gesagt, sehr niedlich gemacht halt, du in dieser Stadt, diese Anfangsstadt, es gibt 3 Städte, ich war aber auch nur in der ersten bisher, ist es halt auch schon so total, ich sag mal, glaubwürdig auch aufgeteilt. Also du hast nicht einfach alles an einem Fleck, sondern dann gibt es das Handwerksviertel und dann gibt es das Einkaufsviertel und dann gibt es das Hauptviertel. Alles natürlich übersichtlich gestaltet, aber du kannst dann halt, wenn ich jetzt zu meinem Job gehe sozusagen, dann bin ich im Handwerksviertel und es ist in so einem großen Raum, in dem auch geschreinert und geschmiedet wird und dann gehe ich wieder, wenn ich rausgehe, dann komme ich auf so einen Markt und dann kann ich mir dann Materialien für das Schneidern holen und so. Also es macht einfach Spaß, in diese Welt dann einzutauchen, wenn aber alles
du bist,
so...
du bist der einzige Spacko, der in der ganzen Stadt da arbeitet, oder was?
Nee, das ist so dieses Prinzip, da gibt's halt, das nennt sich dann halt nicht Berufe und so, sondern Leben. Die Leute nehmen immer Leben an und das machen halt mehrere. Das macht nicht nur du. Also du hast auch bei dem Schneider zum Beispiel, gibt's auch so eine andere Schneiderin, die so ein bisschen weiter ist als ich und so. Also das ist auch, wie gesagt, so glaubwürdig inszeniert. Ja, und dann kommen aber halt wirklich auch kannst eine Story verfolgen und da kommen halt auch diese ganzen Gameplay-Features noch dazu. Also wenn du jetzt unterwegs bist und dann kämpfst auch ein bisschen, levelst du natürlich immer auf, das macht sowieso schon süchtig, immer aufleveln und upgraden. Da kannst du auch deine Statistiken verbessern, die für verschiedene Berufe auch wirksam sind. Also Geschicklichkeit ist eben auch beim Schneidern sinnvoll, das zu erhöhen. Und dann, wenn du zum Beispiel beim Kämpfen so größere Gegner besiegst, die haben dann auch, die bekommen so eine Krone angezeigt, dann bekommst du so eine Beutekiste, die musst du dann immer mitnehmen und auch gegen andere Gegner verteidigen. Und die kannst du dann wiederum bei der Beutehändlerin eintauschen gegen Geld. Und meistens kriegst du auch noch ein Item dazu, irgendeins, was halt dazu passt, so ein Reißzahn oder sowas. Und dann apropos Ni No Kuni nämlich, diese Items, die du auch von den Gegnern beispielsweise kriegst, die brauchst du nicht nur, um sie in deinem Job zu verarbeiten, sondern auch, um so kleine Wünsche von den Leuten zu erfüllen. Also das ist dann auch, das erinnert halt ein bisschen an Ni No Kuni, weil du ja auch Wünsche erfüllst oder Emotionen verteilst. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war.
Euphorie.
Aber es ist nicht ganz nicht ganz so kompliziert, sondern die geben dir einfach einen Auftrag und sagen, ich möchte gerne 2 Reißzähne und dann bringst du die denen, dann hast du sozusagen einen Wunsch erfüllt. Das hat noch irgendwas mit der Story zu tun, was ich jetzt auch noch nicht so genau weiß.
Hat das Ganze eine nervige Online-Anbindung? Also hat, dass man das Gefühl hat, man würde mehr und effektiver spielen können, wenn man da ganz viel Street Pass macht und mit Freunden spielt?
Nee, bisher eigentlich noch gar nicht. Also du kannst Street Passen, aber ich weiß noch nicht, also du kannst auf jeden Fall irgendwie Nachrichten und Geschenke verschicken, soweit ich das weiß. Und es gibt so wie bei Animal Crossing so ein Postamt, bei dem du offensichtlich irgendwie besondere Items bekommen kannst, aber nur wenn du bestimmte Passwörter hast. Und ich vermute jetzt mal, dass du entweder die Passwörter im Internet bestimmt einfach finden kannst oder dass du im Spiel halt noch welche kriegst. Und die kannst du aber, soweit ich weiß, halt runterladen. Okay. Aber so, also das Spiel wirkt sehr, sehr vollständig bisher.
Ja, ich frage das nur, weil ich gerade ja wieder zurückgefunden habe, so ein bisschen in Bravely Default.
Ja.
Und
ja,
echt? Das jetzt letzte Woche eigentlich ziemlich viel gespielt habe. Und da hat es halt plötzlich so Klick gemacht. Und ich muss ja sagen, ich finde das echt klasse und das zeigt eben auch bei Square, wie man so diese japanische Formel dann eben auch wieder so dezent ein bisschen modernisieren kann und wie man vor allem so alles so ein bisschen, weißt du, so. Das hat so viele Sachen, über die ich mich früher in Final Fantasy aufgeregt habe, sind da halt schon so abgeschwächt worden. So auch, es hat ein Autospeichersystem, so wenn du in einem Dungeon bist, in verschiedenen Leveln, Stufen, Höhenstufen bist, dann speichert der immer automatisch ab und so. Aber
nett.
Ja,
aber es Zufallskämpfe, ne?
Immer noch. Es hat Zufallskämpfe, genau. Du siehst die Gegner auch
nicht auf der Karte. Die kannst du aber selber einstellen.
Genau, auch das.
Ja.
Also du kannst da so viel hin und her einstellen.
Ja.
Du kannst dir das wirklich ziemlich recht zusammenschneidern.
Ich finde es auch großartig.
Das ist schon ziemlich gut, aber ich habe so den Eindruck bei dem Spiel, da wird dir so oft gesagt, so, okay, hier, du kannst übrigens auch Attacken an Freunde verschicken oder Freunde hier einladen. Oder du hast ja dieses Dorf, was du wieder aufbauen
willst,
was immer eine super geniale Idee ist. Ja. In der Theorie, in
aber
der
du
Praxis.
Du brauchst nicht, Streetpass.
Ja, in der Praxis nicht ganz so, weil ich da ohne Streetpass und so einfach nicht weiterkomme, weil dann habe ich irgendwie nur einen Arbeiter da und der braucht irgendwie 10 Stunden. Und da ich das ja von Facebook-Spielen gewohnt bin, dachte ich mir so, na, ist ja kein Problem, 10 Stunden, sehen wir uns morgen wieder, ja, dann ist das Ding hoffentlich fertig, klappe ich das Ding wieder auf, spiele weiter, es steht so 9 Stunden 28, weil das Spielstunden sind.
Ja.
Also, ich weiß nicht, ob der auch im Standby-Modus das weiterzählt, muss man nochmal ausprobieren.
Ja, doch, im Standby zählt das, das habe ich nämlich in der Demo halt noch damals ausprobiert.
Weil sonst wird ja mein Dorf da nie fertig, ja, also, bei dem Spiel hatte ich halt oft den Eindruck, ja, noch stört das nicht, noch kommst du auch so weiter und mit der Ausrüstung und mit den Kämpfen komme ich auch so klar, aber das Spiel hat halt so oft diesen Eindruck so, hey, wäre das nicht klasse, wenn du jetzt hier so voll connected wärst mit so anderen Spielern und dann könntet ihr euch so die Helden tauschen und euch helfen, dass ich immer das Gefühl habe, dadurch, dass ich so ein alleinspielender Soziopath bin, dauert das bei mir länger oder ich habe nicht so viele Optionen, aber ansonsten, trotzdem ist Bravely Default nach einem etwas, finde ich, etwas zähen Einstieg, sobald man so seine 3-4 Leute zusammen hat und dann auch das Jobsystem sich so öffnet, macht das wirklich Spaß. Und das mixt ja auch so viel Perspektiven. Also ich glaube, das wäre dann auch was für Johannes, weil so teilweise so die Dungeons ins Gebäude oder so, die sind eigentlich von der Grafik so ähnlich wie ein Zelda-Dungeon. Ja? Da hast du dann plötzlich so eine isometrische Nahsicht. Und läufst dann so durch die einzelnen Dinger durch.
Ja, ich finde, dass das grafisch auch ziemlich cool aussieht.
Ja, ganz unterschiedlich. Ich finde zum Beispiel so, wenn du in der Stadt bist oder so, dann kommt das sieht dann aus wie so eine gezeichnete, wie so ein gezeichnetes Bild der Stadt.
Ist aber auch schön. Solange es noch ein bisschen animiert ist irgendwie. Aber, ich weiß nicht, ich mag das Design der Figuren nicht und dann mir wieder eine epische Geschichte zu erzählen oder die vielleicht dann doch gar nicht so cool ist.
Naja, also bisher ich kann dir zumindest folgen bisher.
Ja,
und sie hat auch eine Geschichte.
Also. Ja, aber die vielleicht auch nicht so sonderlich originell ist oder was weiß ich. Ja. Also ich glaube, so bei so super umfangreichen Rollenspielen ist gerade, wenn ich sie auf dem Handheld spielen soll, also da müssen die irgendwie schon in allen möglichen Belangen reißen. So, und dass sie dennoch noch vielleicht, ich weiß nicht, wie schwer es jetzt ist, aber dann
bisher,
so mit Zufallskämpfen.
Bisher spielt es sich halt irgendwie sehr, sehr, sehr gut auch mal so für 30 Minuten.
Okay.
Also du hast nicht so dieses Gefühl, das ist jetzt so irgendwie, das ist jetzt ein Stunden Endbosskampf oder so. Vielleicht kommt das später noch, ich hoffe nicht. Aber das spielt sich halt immer so gut in kleinen Portionen, weil du da immer ein bisschen was erforschen kannst. Das Einzige, was ich mal Saskia fragen würde, was mir bisher aufgefallen ist, also dieses namensgebende System mit Brave und Default, dass man quasi zum Beispiel 4 Attacken hintereinander machen kann und dann die nächsten 3 Runden keine, oder dass man sich Attacken aufspart, um dann noch mehr zu machen.
Ja.
Das so ganz will mir das noch nicht einleuchten, was das genau für einen Vorteil bringt, weil wenn du die Standardgegner, auf die du triffst auf der Karte, ja, oder bis jetzt in den normalen Kämpfen, dann verbrate ich eigentlich sofort immer bei allen Figuren meine ganzen Brave-Punkte. Weil ich einfach sage, also ich mache mir dann so einen Vorschuss, ich lasse jeden 4-mal angreifen, weil in 99% der Fälle sind dann alle Gegner tot, bevor überhaupt der erste von denen angreifen kann. Weil ich ja einfach mit jeder meiner 4 Spielfiguren 4-mal angreifen kann und da steht dann eigentlich nichts mehr. Klar, bei den Endbossen oder so, die dann sehr viel mehr Lebenspunkte haben, da funktioniert das nicht so unbedingt. Aber momentan habe ich gerade so den Eindruck, dass mich dieses Brave-System bei den Kampf gegen normale Gegner krass übervorteilt. Weil ich habe ja auch keinen, dadurch, dass der Kampf dann zu Ende ist nach meinen Attacken, ich habe ja sozusagen diese Punkte nicht negativ länger auf dem Konto. Also beim nächsten Kampf bin ich ja wieder bei null. Verstehst du, was ich meine? Also, bis jetzt gibt mir dieses Spiel noch keinen Grund, nicht bei jedem Standardkampf einfach dieses Brave-System total auszunutzen, immer meine Attacken aufzuladen, alles loshauen zu lassen, was geht, und dann halt so diesen, den Kampf zu gewinnen.
Also ich hatte das Gefühl, dass wenn du das, die Punkte nicht ehrlich in Anführungsstrichen gesammelt hast, sondern eben so im Vorfeld in den Minusbereich dann gehst,
ja, genau,
dass die dann Punkt. Nicht so stark sind.
Ja, das kann also sein. Ja.
Das war ein Punkt und dann noch beim, also dass du sozusagen darauf angewiesen bist, auch wirklich mal zu parieren, weil das ist ja bei anderen JRPGs dann immer so, das ignorierst du einfach. Genau wie bei Skyrim oder so. Ich meine, wir werten da schon ernsthaft ab.
Ja.
Da haut doch jeder einfach nur drauf oder zaubert. Ja. Und bei Endgegnern eben fand ich es auch sinnvoll. Also bei den normalen Gegnern.
Es gab bei Skyrim diese Skelettkrieger, diese großen. Die habe ich sehr oft mit Schildern abwehren müssen.
Ja, okay. Aber
und wenn Drachen Feuer gespeit haben in meine Richtung, habe ich auch oft mal das Schild
gehoben. Ja, okay, dann bin ich immer weggerannt, weil ich keine Schilder hatte, sondern halt Pfeil und Bogen und Messer, Schwert.
Ja.
Ja, und bei Endgegnern fand ich es nur sinnvoll, weil du dann erstmal gucken konntest, was für Attacken die machen, während du abwehrst und dann eben mehrere Punkte sammeln konntest, zum Beispiel in dieser Lücke. Meistens sind ja die Endgegner so, dass die ein oder zwei Runden sich aufladen und dann so eine Mega-Attacke machen. Ja, und dann könntest du so lange abwehren und dann, wenn die halt diese Mega-Attacke gerade gestartet hatten,
in der nächsten Runde
gleich vier oder fünf Attacken hintereinander machen und dann kann es schon gut sein, dass er dann auch zerstört wurde. Ja. Also du kannst es taktisch einsetzen und das ist eigentlich ganz nett. Am Anfang war ich aber auch, habe ich auch eher so gedacht, ja, irgendwie ist es unnötig.
Ja,
aber
genau.
Mittlerweile also, finde ich schon, hat so seinen ganz eigenen Charme.
Genau, das muss ich bei mir für erst noch reifen. Die werden sich ja schon was dabei gedacht haben, aber man denkt sich ja immer so, ha, ja, also wie nutze ich das taktisch richtig?
Genau,
ja,
genau.
Aber das habe ich bei Final Fantasy 13 auch immer erst zu spät begriffen, was diese Paradigmen wechseln, wie man die richtig einsetzt und wie man das Timing, also das ist,
aber glaubst du wirklich, dass du das durchspielst?
Auf keinen Fall. Aber ich spiele erstmal weiter.
Ja, das ist nämlich so das Problem, was ich halt auch so habe, ne? Also wenn man jetzt so ein super langes Spiel hat, man will das ja schon durchspielen, aber auf einem Handheld, ey, da ist echt nur Platz für eins und das wäre in diesem Falle Fire Emblem.
Ich habe genauso wie bei Ni No Kuni wieder Angst davor, dass da wieder irgendwann so wieder der Endboss kommt, wo ich den fünfmal versuche und überhaupt nicht Sonne sehe und überhaupt nicht weiß, was ich falsch mache und dann landet das bei mir in der Ecke. Deswegen wäre für mich, glaube ich, sowas wie Fantasy Life, glaube ich, sogar noch besser, weil das so irgendwie wirkt so ein bisschen auch wie so ein Handyspiel, was man so, wo es keine richtige Herausforderung gibt, sondern wo man immer so einen kleinen Beruf so ein bisschen weitermachen kann. Und
hat das denn eine Story, das Fantasy Life? Also hat das ein Ende?
Das kann nur Saskia sagen, aber die hat gerade einen Schlaganfall.
Ni No Kuni?
Nee, Fantasy Life.
Nein, Fantasy Life.
Ach so, Fantasy. Ja.
Ob das irgend so ein Ziel irgendwie am Ende also, hat oder irgendwie sowas.
Ja, gute Frage. Also ich vermute mal, dass es so ein Story-Ziel gibt. Aber ich gehe mal davon aus, dass du danach trotzdem weiterspielen könntest. Also ich habe auch keine Ahnung, wie lange diese Story weitergeht und so. Und die fügt sich halt auch in dein ganz normales Leben so ein, in dein Fantasy-Leben. Also ich habe jetzt gerade mal 6 Stunden gespielt.
Es wird also nicht am Anfang irgendwie gesagt, dass irgendwie die Reaper kommen oder so. Oder irgendwie so eine.
Doch, also es gibt schon mal wieder eine Bedrohung. Aber okay, es sind nicht die Reaper.
Ja. Es sind die Schatten.
Genau. Ja. Aber ich muss auf jeden Fall noch zu Fantasy Life noch einen wichtigen Punkt, nämlich die Punkt Customization. Ich finde, es ist immer so eine Sache bei Rollenspielen, die finde ich total toll. Und da ist es auch so. Also alles, was du dir auch schneiderst und schmiedest, kannst du anziehen. Und alles sieht auch anders aus. Also du kannst es auch dann schön kombinieren und verschiedene Spezialfähigkeiten haben dann auch manche Sachen. Und wenn du die natürlich auch selber machst, wie bei Skyrim zum Beispiel auch, dann sind die auch besser als die gekauften Sachen zum Beispiel. Also es lohnt sich halt auch wirklich dann selber zu schmieden und zu schneidern und zu kochen und alles drum und dran. Und dann hast du auch noch so ein kleines Häuschen, dass du kannst umziehen, du kannst in größere Häuser einziehen und kannst dann da auch noch Betten aufstellen, Muster an die Wand bringen und keine Ahnung. Also es ist du kannst auch ein Haustier haben, das hilft dir beim Kampf.
Nicht, dass du Animal Crossing jetzt untreu wirst, ja.
Und das Kampfsystem ist kein Rollenspiel, also so rundenbasierendes Kampfsystem, sondern eher so Hack'n'Slash-mäßig. Also
Das ist mir sowieso dann doch, glaube ich, ein bisschen lieber. Also für so isometrische Spiele oder so Handheld-Spiele, so wenn das jetzt so ein fettes Handheld-Rollenspiel ist, also auch genauso dieses Bravely Default, wenn das jetzt so ein knackiges Endzeit-Kampfsystem wäre, wie bei Zelda oder so, dann so mit unterschiedlichen Gegnertypen und so, dass das halt noch ein bisschen variiert wird und dann wäre das irgendwie nett, aber so, ich weiß nicht. Das ist so, ich habe das Gefühl, dass das Bravely Default ist an vielen Stellen zu trocken, als dass es mit seiner irgendwie mit seiner Rollenspielstruktur, so mit dem Aufleveln und der netten Grafik oder so, das irgendwie rausrücken könnte.
Ach ja, so trocken ist das gar nicht. Für ein 3DS-Spiel, also. Es hat halt sehr viele durchdachte und klare Menüs und sowas. Also das ist. Man muss ein bisschen hintersteigen, weil am Anfang wirft einen das ein bisschen tot, weil das ja eben auch noch wie dieses Final Fantasy 5 Jobsystem hat, da, dass man quasi, ob man jetzt ein Kämpfer ist oder ein roter Magier oder ein schwarzer Magier oder ein weißer Magier, was davon abhängt, welchen Job man annimmt und sowas. Aber ich finde, es wirkt bisher noch nicht so hardcoreig, aber mal gucken. Ich weiß ja, dass, wie gesagt, so eine Spiele halt immer oft dann schnell dann diese Kurve bekommen entweder in so ein Grindfest, dass man halt irgendwie wieder angewiesen ist, hey, hier hast du eine offene Spielwelt, am besten gehst du jetzt erstmal 10 Stunden lang hier mit den Standardgegnern kämpfen, damit du jetzt hier bei dem Endboss eine Schnitte hast, oder halt irgendwelche Endbosse, die, wo du wieder so wieder zu clever sein musst, so, pass auf, also alle 4 Minuten macht dir die Hitzeattacke, der musst du dann abwehren mit dem Eisbell, aber danach musst du sofort dann in den Default-Modus gehen und ja, das ist so.
Ja, da sind wir wieder bei der Final Fantasy-Diskussion vom letzten Mal, ne? Wo ich im Nachhinein also wirklich auch echt zustimmen muss. Ich glaube, es ist schon besser, wenn das Spiel wirklich simpel ist und dafür gigantisch umfangreich.
Ja, damit man es immer mal sehen kann.
Wenn es gigantisch umfangreich ist, dann wirklich super simpel. Also, sonst ist das zu doll.
Ja, weil man vergeudet halt so viel Ressourcen, weil nimm dir noch einen Monster Hunter, da kannst du am Ende so viel Zeit reinstecken und du kannst so eine Spieltiefe machen und du kannst dann, da gibt's dann Monster, die du nur mit bestimmten Arten von Waffen und sonst was, aber du verpasst auch nichts, wenn du das nicht machst, weil es gibt ja keine Videosequenzen oder irgendwelche Belohnungen oder die Story geht dann auch nicht mehr weiter, sondern du machst das ja nur noch so für dich selbst, genauso wie wenn du bei Diablo einmal durch bist. Und wenn du das dann aber noch weiterspielen willst, kannst du das noch bis zum Umfallen spielen, ja? Kannst du dein Paragon-Level aufleveln und sonst was. Aber du bekommst vom Content her nichts Neues mehr geboten.
Andererseits sollte das natürlich auch beim ersten Durchspielen spielerisch noch reizvoll sein, ne? Also es steckt ja im Gameplay auch immer noch ein Reiz beim Durchspielen, auch in Verbindung mit der Action und dem Szenario. So. Also sonst kannst du nämlich auch eine Serie gucken.
Also, ich meine bloß,
du brauchst Final Fantasy spielen.
Nein, ich meine bloß, du in Final Fantasy quasi, was sozusagen andauernd dich immer noch mit Production Value belohnt, auch noch nach Stunde 20, 30, 40, 50, 60, weißt du, finde ich halt dann schade, weil so der Otto-Normalspieler vielleicht schon viel früher aufhört.
Ja, ist richtig.
Wenn du bei diesen Spielen wie Monster Hunter oder wie bei Diablo quasi nur diesen Mainstream-soften Weg gehst, das einmal durchspielen auf einem normalen Schwierigkeitsgrad, dann hast du quasi an Production Value schon alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat.
Ja, da kommt eben eine vernünftige Spielbalance ins Spiel.
Genau.
Ich find, also, da muss ich halt wieder Nintendo zitieren, ne? Also bei denen spiele ich die Spiele immer durch. Die haben jetzt, also wenn die jetzt das Production Value hätten mit, sagen wir mal, völlig geilen CGI-Sequenzen, dann wäre das ja noch die extra Belohnung so. Aber ich weiß nicht, so ein Zelda könnte halt einfach auch 300 Stunden gehen.
Ja.
So, und das würde mir immer noch Spaß machen. Das ist ja auch nicht immer super leicht. So. Es ist jetzt, also,
ja, genau, ich würde gerne mal wissen, da bist du ja so ein, da bist du ja, oder sagst ja so die Extremspieler, aber ich würde gerne mal wissen, wie viele Leute bei Zelda zum Beispiel auch wirklich das durchspielen. Also ob da nicht auch die Hälfte schon vorher abspringt bei irgendeinem Dungeon.
Kann oder ich mir sowas. Gar nicht so richtig vorstellen. Also gerade die letzten waren jetzt nicht immer so schwer.
Okay.
Da ist eher immer die Gefahr, dass da mal so ein Rätsel kommt, wo du denkst, ja. Aber das ist ja wenigstens noch relativ gnädig, als wenn so ein Kampf kommt, so, wo du halt nicht großartig viel machen kannst, wenn du ihn halt nicht beherrschst. Ja. Aber bei so einem Rätsel kannst du halt nachgucken, ja, das ist die Lösung. So, guckst halt im Internet. Mache ich dann auch irgendwann, wenn es mir zu bunt wird, so, weil dafür ist mir dann die Zeit auch zu schade, 3 Stunden irgendwie rumzurennen und einfach nicht auf die Lösung zu kommen.
Ich denke bloß, wenn halt zum Beispiel, das hatten wir letztes Mal schon, wenn so Final Fantasy sich vom Schwierigkeitsgrad eher so an so westlichen, weichgespülten Spielen wie Mass Effect und Co. richten würde, wonach es ja ein bisschen aussieht, dann würden viel mehr Leute dieses Spiel von Anfang bis Ende durchspielen und dann auch den Eindruck haben, boah, werde ich hier zugeschissen mit geilen Videos und, weißt du, die könnten das dann besser zu schätzen
könnte
wissen.
Könnte sogar eine perfekte Verbindung sein, weil ich
glaube,
bei gewissen Spielen, wie vielleicht auch Assassin's Creed, hat man nachher nicht mehr so das Gefühl, da kommt jetzt noch so geilen Scheiß, für den man dann spielen muss. So, sie bleiben ja vom Gameplay auch relativ gleich. So, und ja, du kannst dann halt noch 1000 Sachen finden, aber du, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich bei Assassin's Creed 4 nach irgendwie Stunde 20 noch den geilen Scheiß dann sehe, auch so in Sachen Story oder Landschaft.
Ja, ja, du hast bei Final Fantasy, hast ja auch bei den alten, so bei 7 und 8 und 9 immer das Gefühl, nachdem du 20 oder 30 Stunden gespielt hast, denkst du so, boah, jetzt müsste es bald zum Ende gehen, jetzt hast du das hier alles verschossen und dann wird die Story plötzlich nochmal 10 Stufen epischer und krasser und bietet dir dann plötzlich bist du im Weltraum, ja, um mal einen kleinen Final Fantasy 8 Spoiler, also für die Leute, die das seit 15 Jahren nicht gespielt haben, ja, das sind halt so, ja, also, und das würde ich halt gern so vielen möglichen Leuten wie möglich zugänglich machen, weil das halt einfach geil ist und das ist halt, die Präsentation ist halt so ein bisschen bei Final Fantasy Spielen eben mit einer der Eigenschaften, die herausragend ist und die würde ich doch gern so vielen Leuten wie möglich zeigen. Ja, das ist ja bei uns genauso. Also man macht ja diese Eintrittshürden immer auch ein bisschen weg, wenn man Leuten etwas zeigen will. Ja, man sagt ja auch nicht so, du musst erst das und das machen, damit du bei Array Games eine News lesen kannst. Du musst auf der Tastatur Steuerung X F5 drücken, dann gibt's die neueste News. Sonst gibt's nur die News von gestern. Ja. Nee, genau, das war der 3DS Curling-Blog jetzt, glaube ich.
Ja, und hat aber jetzt sein Interesse an Fantasy Life geweckt?
Weiter? Ja, leider schon, ja. Aber ich muss gucken, wo ich halt irgendwie...
Wo man bleibt mit seiner Kohle.
Ja.
Ne? 40 ist ja Tacken. Nicht so, dass wenig Spiele rauskommen. Gerade der Oktober ist jetzt schon wieder echt ausgabelastig.
Ja, das stimmt. Aber
ich würde Saskia ja auch gerne niedrig. Trauen, aber Saskia hat mir schon Animal Crossing empfohlen und das ist so wirklich.
Also nein, das habe ich dir gar nicht empfohlen.
Du hast genau davon rumgeschwärmt.
Genauso wie ich dir auch nicht empfohlen habe, dass du dir nochmal The Last of Us für PlayStation 4 kaufst.
Ja,
trotzdem
stimmt.
Hast du es getan.
Ja.
Ja, das war doof.
Ja, auf meine Empfehlungen jetzt, kannst du nämlich schon
Fantasy
hören.
Live oder was?
Nur damit du am Ende wieder sagen kannst, sie hat Scheiße erzählt. Sollte aber wohl rauskommen, dass sie das gut findet.
Animal Crossing ist nun mal für mich so, also wirklich also die ins Modul gepresste Langeweile, aber okay. Ja, das ist Fantasy Live, ich mag sowas, diese Jobsysteme.
Das von einem, der die CSI-Adventure spielt.
Ich zum Beispiel habe ja bei Fable 2 und 3 immer viel mehr Zeit mit den Handwerkern und mit diesen Nebenjobs, so hier Gitarre spielen und Bier ausschenken verbracht, als mit dem eigentlichen Spiel. Ja. Deswegen, eigentlich müsste das nah an meinem Herzen liegen. Ja,
es ist halt echt toll. Du kannst auch deine die ganzen Sachen, die du natürlich herstellst, verkaufst du dann auch wieder. Dann kriegst du wieder mehr Geld und dann kannst du dir wieder neue Sachen für dein Haus kaufen.
Das ist schön. Ja, Eier auf dem Tisch. Empfiehlst du das jetzt mir oder sagst du nur, dass das ein gutes Spiel?
Ich empfehle es dir. Auch wenn es aber Animal Crossing Anleihen hat.
Okay.
Weil du eben halt diese Customization hier, und so hast.
Also. Saskia, du hast doch bestimmt diese, wie heißt das, Rune Factory Spiele gespielt, oder?
Ja.
Ist das irgendwie ähnlich?
Aber nee, Rune Factory auch, ist ja mehr wie
Harvest Moon. Nee, ist ja Quatsch. Ich verwechsel da auch gerade schon wieder so Sachen. Nee, Rune Factory ist ja eher so ein Fantasy-Adventure Harvest Moon und Fantasy Life wahrscheinlich so ein Fantasy-Adventure Animal Crossing.
Ja, genau, aber doch, der Vergleich liegt schon nahe, weil ich habe auch überlegt, so ein bisschen erinnert es mich auch an Rune Factory, weil du eben da auch dieses Harvest Moon Gameplay hast, dass du dein Feld bestellst und Sachen anbaust und dann sozusagen dein ganz normales Farmleben haben kannst, aber doch auch kämpfen kannst und losziehen kannst und dir neue Waffen schmiedest und so. Also der Vergleich liegt schon nahe. Also,
finde ich aber das noch reizvoller, irgendwie das Rune Factory.
Rune Factory, ja, wir haben Glück, Rune Factory 4 kommt jetzt nach Europa offensichtlich.
Kommt doch noch.
Wurde von der USK bewertet. Ja, ich freue mich auch riesig drauf. Also ich fand die Vorgänger so geil.
Das sieht halt auch echt schick aus. So.
Das ist ja, das sowieso.
2D-Spiel.
Aber ich würde auch sagen, also obwohl ich so ein Chunky von Rune Factory bin, trotzdem ist Fantasy Life wiederum ganz anders. Also die Optik ist anders, die Umsetzung ist anders, wie das ganze Jobsystem verteilt ist, ist wiederum anders und hat einen ganz anderen Reiz als bei Rune Factory. Also ich
Was
kann auf jeden Fall einen Blick da rein, kann ich mal empfehlen. Also in meiner Videothek habe ich den Luxus, dass ich sogar 3DS-Spiele ausleihen kann. Vielleicht wäre das ja auch was für dich, Alex.
Ja, genau. Ich habe einfach zu viel Geld, um Dinge auszuleihen. Nee,
und zu wenig Hirn, dir Sachen nicht zu kaufen, die du nicht haben willst.
Genau, diese perfide Mischung aus zu wenig Hirn und zu viel Geld, ja. Ich bin so der Oliver Geissen der Spieleszene, oder? Nee,
Roberto Geisolini.
Nee, wie heißt der? Heißt ja gar nicht Oliver. Robert Geissen.
Robert Geissen.
Ja. Robert!
Ich muss übrigens
hat uns mal... Seine neue Klamotten-Dings-Label. Wie heißt es? Roberto Geisolini oder so.
Ja, schöne Anleihe an Mussolino. Ja.
Ich muss es mal erwähnen, weil ich mir ja nur auch kürzlich die Edge gekauft habe.
Das kommt ja wieder mit seiner Edge an, weil er sich einmal eine Zeitung für 10 Euro gekauft hat.
Ja, nee, die kostet ja sogar noch mehr. So, ja. Aber das war ja nur wegen dieser ganzen Miyamoto- und Nintendo-Geschichte drauf. So, und das Nette ist ja auch an diesen Zeitschriften, das war ja bei der G auch so, dass sie halt auch mal so ein paar Spiele rauspicken, die du sonst nicht so auf dem Radar hast und denen schon ein bisschen dann noch Fläche geben, ja. Mhm. Aber
Call of Duty ja bei, zum Beispiel.
Ja, wahrscheinlich. Aber die sind ja bei den Wertungen auch recht krass und ich habe hier mal durch dieses Wertungsarchiv geklickt auf der Seite von Edge Online und das ist einfach so, so witzig, weil man diskutiert ja normalerweise ungern über Wertungen, weil wir inzwischen wissen, das ist eigentlich irgendwie eine Sache, die man lieber nicht tun sollte. Mhm. Aber das ist, das, du guckst so durch diese Listen und wirst eigentlich schon so innerlich so ein bisschen wütend. Weil du echt glaubst, so, was das alles für Hipster-Opfer sind. Weil wenn du nach deren Wertungen gehst, dann hast du im Jahr 2 Spiele zu spielen. Okay, weil diese 2 Spiele irgendwie vielleicht mal eine hohe Wertung bekommen haben oder so. Und ich würde sagen, so im Durchschnitt sind 1,5 davon irgendwie Download- oder Indie-Titel oder irgendwelche mit einer künstlerischen Optik. So, habe ich jetzt mal über den Daumen gepeilt. Oder Shooter. Das scheint irgendwie überall anzukommen. Also da können ja selbst die Hater von GameSpot nichts sagen, irgendwie, weil bei denen ist ja jeder Shooter auch irgendwie geil. Aber das ist echt bizarr. Also das, wenn sich mal jemand den Spaß machen möchte, so über Wertung zu ärgern, würde ich wirklich mal das Review-Archiv von der Edge durchgehen. So einfach, weil das da teilweise so Spiele, wo andere sagen, das sind so Meilensteile, ja, einfach hier so, ne, das ist ganz gut. So, ganz gute Wertung. So, ja, kann man mal machen. So, aber das nur, weil ich das witzig und auffällig finde. Vielleicht als kleine Empfehlung, falls man mal zu viel Zeit im Internet verbringen möchte. Was man ja grundsätzlich tut.
Ich wollte eigentlich noch was fragen mit Rune Factory. Das sind was für welche Plattform ist das erschienen?
3DS.
Früher für DS. Achso. Das gab es eigentlich für viele Systeme.
Okay.
Es gibt auch eins für die PlayStation 3.
Ja, aber das ist wohl nicht so dolle.
Nee, das soll wohl richtig scheiße sein, das Rune Factory Oceans. Denn das Rune Factory Frontier für die Wii.
Das war wiederum auch toll.
Ziemlich gut. Und dann eben auf dem DS und auf dem 3DS jetzt das Neueste.
Ja, genau, das sind wohl alle durchweg gut. Und der vierte jetzt der beste.
Ich finde so, dieses Harvest Moon Gameplay, das ist halt auch irgendwie noch reizvoll.
Ja,
so, ist ja mir so macht blöd, das auch aber mega so diesen Spaß. Bauerhof irgendwie dann zu führen. Und dann in Verbindung mit so ein bisschen Zelda-Action-Adventure-Stil.
Das ging überhaupt nicht doof, geil. Das macht richtig viel Spaß.
Ja. Nee, klingt geil. Also deswegen, mich wundert das. Ich habe das noch, also irgendwie den Namen habe ich vielleicht mal irgendwo gehört, aber das war überhaupt nicht so auf meinem Radar und jetzt ist es plötzlich, blinkt es ganz stark.
Ja. Die Vorgänger sind auch schon absolut zu empfehlen, aber wenn, dann würde ich natürlich jetzt sagen, warten wir, bis es in Deutschland der vierte Teil erscheint. Das der beste der Reihe wohl.
Ja. Ich habe noch was auf dem PC gespielt. Ja, nämlich Transocean, The Shipping Company habe ich gespielt.
Klingt total spannend.
Ja, genau, deswegen will ich es auch gar nicht lang machen, weil das ist, also die Leute, die den 3DS-Teil für den Curling-Block hielten, die kommen jetzt nämlich zum Hallenschach, ja.
Biathlon.
Oder Biathlon, ja.
Biathlon
oder,
ist, glaube ich, das wirklich das
Langweiligste, was es gibt. Nee, da schießen die doch.
Ja, also, stimmt, Skilanglauf, Entschuldigung.
Ja, genau. Nee, Transocean ist halt so, ich mag ja Wirtschaftssimulation und deswegen hat mich das auch wieder ein bisschen gefesselt und ist ja auch von dem deutschen Studio, die sonst eher Adventures machen, deswegen mal ganz witzig, wie die mal eben versuchen, so eine Wirtschaftssimulation zu machen. Aber das ist halt wirklich so eine Wirtschaftssimulation leicht, also du führst halt so ein Unternehmen, was mit Schiffen die Welt bereist und Handelsgüter von A nach B bringt und da halt mit Geld verdient. Mit relativ wenig Optionen, also wirklich immer nur Schiffe volltanken, beladen, vielleicht reparieren, woanders hinschicken, Kohle einkassieren, wieder weitermachen. Sieht alles ganz nett aus. Hat dann auch, wenn man noch ein bisschen was Spielerisches haben will, sogar die Möglichkeit, dass du halt immer dieses An- und Ablegen in den Häfen...
Sachen anklickst.
Das kannst du dann per Hand machen. Also du kannst ja die großen Containerpötte dann so selber reinsteuern in so einer Top-Down-Sicht, also auch relativ reduziert, aber... Das ist halt cool für Leute, die eben vielleicht etwas älter sind und sich an so eine Spiele wie Ports of Call erinnern. Das ist halt, wie gesagt, so eine ganz hübsch anzusehende Wirtschaftssimulation leicht. Und bei mir ist es immer so, immer alle Spiele, wo man irgendwie so Geld verdienen kann und wo dann dieses virtuelles Konto steigt und so, das spiele ich immer gern einmal durch, bis man halt da am Ende ist. Und es gibt ja so Spiele wie Transport Tycoon oder Transport Gigant, Industrie Gigant, die haben ja immer so viele einzelne Szenarien, so irgendwie hier musst du das schaffen, hier musst du das schaffen, und die haben ja keine richtige Story, während da halt bei dem Transocean Shipping Company Spiel quasi eine übergeordnete Story hast, in der es darum geht, dass du halt sozusagen dich von deiner Investorin freikaufen kannst. Und das ist halt Fluch und Segen, weil zum einen, wenn du das einmal geschafft hast und einmal durch hast, dann brauchst du das Spiel eigentlich nicht mehr anfassen. Zum anderen aber hast du halt wirklich eben diese 5 bis 10 Stunden, die du das erste Mal brauchst, um das Ziel zu erfüllen, halt immer was Neues, weißt du, das öffnet sich so ein bisschen. Erst handelst du nur in Europa, dann später kriegst du dann eben noch für weltweiten Handel die Konzession und das hat dann so quasi eine nette Entwicklung, aber ich glaube schon, dass das Spiel nicht wirklich viel Substanz langfristig hat und auch relativ wenig Wiederspielwert spiegelt sich dann schon drin wieder, dass es halt nur 20 Euro kostet. Also, das ist dann auch ein fairer Preis dafür. Also wer nochmal so eine kleine Dosis Wirtschaftssimulation haben will.
Hm? 20 Euro?
Ja.
Na komm. Krass, Mann.
Naja, schon.
Aber wir haben schon mal über diese 20-Euro-Grenze gesprochen.
Ja, also es liegt ein bisschen drüber, glaube ich, 22,99 oder so. Hm?
Naja.
Aber wer mal so auf hübsch aussehen.
Ist das jetzt eine Empfehlung?
Ja, für all diejenigen, die sich noch an Zeiten erinnern, wo sie Ports of Call gespielt haben, ja. Oder Oil Imperium, um noch
ein bisschen. Ich meine, ich finde ja so Wirtschaftssimulationen eigentlich schon ganz cool, ne?
Aber das ist eine ganz, ganz simple, also wirklich. Ja, das
würde ich jetzt trotzdem eher Anno spielen auf dem PC oder so.
Ja, das ist überhaupt kein Vergleich damit.
Das finde ich echt scheiße übrigens, dass Tropico 5 für die PlayStation 4 kommt.
Wieso?
Einfach nur, weil ich nicht Tropico spielen möchte, sondern irgendein anderes
Wirtschaftssimulationsspiel. Ja,
weil ich finde dieses Kuba-Szenario, also dass sie das auch 5 Titel lang durchziehen, ist schon erstmal hardcore. Aber das reizt mich so gar nicht. Ja? Ja. Aber ich möchte gerne eine Wirtschaftssimulation spielen.
Was Spaß, Diktator zu sein und seine Bevölkerung zu massakrieren mit Touristen, Hotels und zugebauten Plantagen und Industrieanlagen.
Ich komme leider aus einer Gegend, wo die Bewohner mit Touristen massakriert werden und deswegen habe ich da wahrscheinlich schon Trauma.
Ich finde ja witzig, dass EA jetzt angekündigt hat, bei Sims 3 jetzt irgendwie bei Sims 4 ja jetzt Add-on-Pakete nachzureichen. Kostenlos. Unter anderem, ja genau. Ja. Du spoiler mir nicht immer die ganze Story weg. Unter anderem halt auch der Swimmingpool kommt wieder.
Ja.
Aber alles kostenlos. Und ich wette mit euch, das war nicht der ursprüngliche Plan.
Ja.
Aber es ist schön, wenn so ein Konzern dann auch wieder so durch die Umstände.
Ich habe sogar schon die Theorie aufgestellt, dass vielleicht Sims 4. Also ich glaube auch, das war nicht der ursprüngliche Plan, sondern dass dann wirklich so ein cooles Update mit Poolparty oder so hätte kommen sollen. Ja. Oder vielleicht doch, ist es so eine Art Early-Access-Spiel. Und also die Maxis wusste genau, dass sie das nicht schaffen werden, das Spiel fertigzustellen. Aber EA hat gesagt, das Spiel muss im September rauskommen. Es ist ja schon zweimal verschoben worden. Und deswegen haben sie gesagt, okay, dann polieren wir jetzt das, was wir haben.
Ja.
Aber die Features, die wir noch einbauen wollten, die lassen wir jetzt erstmal weg. Die sind noch zu buggy. Mhm. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wir veröffentlichen jetzt trotzdem im September für Vollpreis.
Features oder Features gesagt?
Features.
Features. Und im Nachhinein updaten wir das so, als wäre es ein Early-Access-Spiel. So kommt es irgendwie vor, weil die haben auch schon so einen Plan aufgestellt. So, im Oktober bekommt ihr dies und das, im Dezember das und das, im November Zelles und jenes. Also ich meine, es ist so kalkuliert irgendwie auch. Also,
das ist ultra, ultra durchschaubar, diese ganze Nummer. Das ist doch so typisch EA. Also ich weiß auch nicht. So
Moment. Also jetzt kein Grund zur Aufregung. Es ist jetzt alles kostenlos. Also wie gesagt, also auch EA scheint aus diversen Shitstorms eben sich jetzt in die Lage versetzt zu fühlen, diese Sachen dann doch lieber so goodwill-mäßig kostenlos anzubieten.
Ja, und schön. Ist ja auch okay, dass sie einfach aus ihrem Bullshit dann lernen. Aber tut mir leid. So, das ist also die ganze Nummer.
Der Morse-Code von Johannes Kohn.
Steckt doch von vorne. So, und das ist, also ich meine, ne, da wundert sich doch auch keiner mehr bei Electronic Arts. Also.
Naja.
Die haben es aber auch wirklich auf dem Schirm, irgendwie die Oberpenner zu sein.
Ja, aber sie bringen Dragon Age noch raus und da freuen wir uns alle drauf. Und
ja, das ist ja auch schön, dass wir irgendwie Entwickler am Start haben, die irgendwie, übrigens bei der Edge, Dragon Age 1 6 Punkte und Dragon Age 2 irgendwie 5 oder 7.
Ja, da sieht man mal. Keine Ahnung, die Jungs.
Ich weiß auch nicht. Aber
und das EA Access ist auch gar nicht so verkehrt vom Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn man diese Spiele nicht alle schon gekauft
hat. Ich meine, du möchtest ja bei dem nächsten, was spielst du denn immer gerne? Keine Ahnung. Far Cry 4.
Ja.
Oder so. Möchtest du da auch nicht, dass irgendwie so ein Grundgerüst irgendwie rausgebracht wird und danach so hier kostenlos könntest du jetzt das Ende sehen? Oder weiß der Fuchs was? Ja,
Scheiß. Also ich freue mich wie ein Schnitzel auf Far Cry 4, aber machen wir uns alle keine Illusionen, dass Ubisoft da auch wieder ganz doll schon Season-Pässe anbieten wird und wieder noch Zusatzcontent noch und nöcher. gab es ja bei Far Cry 3 auch schon.
Ja, aber du wirst doch trotzdem das Gefühl haben, vollständig gespielt zu haben.
Ja, klar.
So, also das Sims 4, nachdem ich was ich davon gehört habe, wirkt das halt so wie so eine Facebook-Version von die Sims, ja? So einfach, wo halt total viele Features halt fehlen, die sonst immer standardmäßig dabei waren.
Das stimmt, aber wie gesagt, mittlerweile empfinde ich den 60-Euro-Preis für ein Spiel mittlerweile nur so als Eintrittskarte in eine Welt, die dann noch weitere Kosten nach sich zieht.
Ja, das ist aber irgendwie nicht schön.
Also selbst hier, ich bin ja froh, dass mir dieses Mordor überhaupt gar nicht gefällt, weil so komme ich auch nicht in die Verlegenheit, mir Gedanken zu machen, ob ich mir diesen 20-Euro Zusatzpass noch besorgen muss, um dann gegen Sauron zu kämpfen.
Ach Gott.
Ja, aber wie gesagt, mittlerweile, wenn das Studio nicht gerade Rockstar heißt und dich irgendwie wie jetzt hier ein Jahr lang kostenlos mit Online-Updates verdorgt, dann ist das jetzt immer nur eine Anzahlung. Okay, aber wie gesagt, bei Forza ist ja genauso. Also Horizon 2 macht mir super Spaß. Ich hab ich sehe null Grund, mir weder VIP-Pass noch ein Autopakete zu holen, weil die Autos, die da drin sind, finde ich klasse. Ich vermisse da nichts und das Spiel macht halt so Spaß für das, was es ist.
Außer es kommt natürlich der wirklich in Australien und.
Glaube ich nicht. Ach, das ist so ein. Ja.
Das haben wir, hey, das hat Microsoft selbst Pakete. Gesagt. Also.
Ja, Microsoft ist kann auch sich irren.
Für die eigenen Spiele.
Das ist ja ein irrer Aufwand, sowas. So eine Welten zu machen, die mit dem Aufwand ja fast wie ein vollwertiges Spiel sind. Deswegen, klar, wäre cool und so, aber das scheint mir doch welche Übersetzungsprobleme oder so die Ursache gewesen zu sein. Irgendwas kommunikativ schiefgegangen ist. Also. Das ist dann vielleicht schon die Roadmap für Forza Horizon 3 und 4, die dann im nächsten Zwei-Jahres-Rhythmus kommen. Ja!
Aber hast du nicht gesagt, du hast irgendwie alle Videospiele leer gespielt?
Ich habe sie alle leer gespielt, ja.
Hast du jetzt aber, glaube ich, noch nicht so viel genannt, oder habe ich einfach nicht zugehört?
Na Moment, ich bin ja auf so vielen Plattformen unterwegs gewesen. Wie auf dem PC habe ich dieses Transocean gespielt, auf der PS4 des Herr der Ringe. Dann habe ich Bravely Default auf dem 3DS und auf der Xbox One noch ein bisschen weiter Forza. Ein bisschen.
Na gut.
Ein bisschen.
Na gut.
Ja, stimmt. Am Wochenende habe ich noch Minecraft natürlich gespielt und ein bisschen Forza, aber das ist.
Ich muss bei Forza jetzt auch mal reingucken, wie unser Autoclub jetzt aussieht.
Ja, ich habe gehört, das sind ein paar dazugekommen. Ein paar. Einige.
Du hast gehört, du bist die Chefin des Autoclubs, ja.
Ja, heute ist es ja erst offiziell in Deutschland raus.
Gestern.
Also erst seit 30. September spielen ja schon ein paar unserer User und die sind schon eingetreten. Da waren es, glaube ich, 4 oder 5. Aber ich denke mal, heute wächst unser schöner kleiner Area Games Mega Driver Club.
Na, ich bin ja gespannt. Wir haben ja gestern Alien Isolation bekommen für die Xbox One. Das, was erstmal Saskia in den Briefkasten geschmissen habe. Und da bin ich ja mal nächste Woche gespannt auf deine Meinung, weil für mich ist es immer noch ein Rätsel, wie das so richtig Spaß machen soll. So ja. ohne Waffen und so sehr zufallsbasiertes Horrorspiel. Und wie ein das so bei der Laune hält und ob das einen Wiederspielwert hat, so nach 5 Stunden.
Ich bin auch sehr gespannt. Also ich freue mich schon drauf.
Ich glaube, bei der, das ist wieder diese typischen Luxusprobleme von verwöhnten Spieleredakteur-Arschlöchern. Ich glaube, die Version, die wir bekommen haben, ist allerdings ohne diese ganzen Pre-Order sonst was Geschichten.
Ohne Ripley.
Also, ohne Ripley, ja. Es ist einfach nur das pure
Alien Isolation. Nee, dann spiele ich es auch nicht.
Ja. Musst du warten, ich glaube, du kannst es noch nachkaufen.
Ja.
Diese ganzen Pre-Order-Geschichten sind doch immer alles, dass man sie auch noch auf anderen Wege besorgen kann.
Ja, na, ich bin da super gespannt. Was mir ein bisschen Sorge gemacht hat, ist halt so, dass aus der M-Games, dass die irgendwie, dass dieses Alien halt teilweise einfach irgendwo auftaucht.
Ja, genau, meine ich ja, dieses zufallsbasierte.
Dass das, man halt, das geht ja dann gar nicht. Ja. So, das ist ja irgendwie scheiße.
Dass man so Pech haben kann, du gehst irgendwie im Flur um die Ecke, willst irgendein Teil besorgen, was du brauchst, dann bist du tot. Und dann lädst du wieder neu, läufst um die Ecke und das ist Alien nicht. Ja. Das ist halt so ein bisschen.
Also wenn sich das selber dynamisch verhalten würde und auch realistische Wege zurücklegt, dann schon. Aber die haben auch gesagt, ja, dann ist es auf einmal auf dem Motion Tracker nicht zu sehen. Vorher war es das. Und das ist doof. Ansonsten stelle ich mir das Prinzip sehr cool vor und hoffe, dass das richtig cool umgesetzt ist.
Also technisch sieht es ja anscheinend extrem gut aus. Also die Atmosphäre und diese ganzen hochdetaillierten Räume, durch die man da diesen, ist ja wieder ein Frachter, glaube ich, da durch die Gegend läuft. Das sieht schon alles sehr geil aus.
Guckt sich eigentlich inzwischen wirklich noch jemand so diese Last-Gen-Version an? Also das würde mich mal interessieren, weil ich glaube, kein Mensch prüft das mehr so richtig, ob die irgendwie noch cool aussehen oder irgendwie was reißen. So. Ja, auch so bei Destiny, da hat man anfangs Vergleichsbilder irgendwie gesehen, so, aber
Ich glaube, Destiny ist das einzige Beispiel, wo halt die Last-Gen-Version wirklich noch dir fast denselben Spaß bietet. Aber jetzt, der Trend ist ja, dass du als Last-Gen-Besitzer nur noch so eine Spacko-Version bekommst. Also,
ist das so?
Also, wir hatten das bei ja Mordor ist das Nemesis-System nicht drin. Bei Forza Echt? Horizon 2 ist die Grafik deutlich abgeschwächt. Und was fehlt da? Die Driver-Tar-Funktion fehlt, wa?
Also, das ganze Nemesis-System fehlt bei Mordor?
Ja.
Das ist ja schon hardcore.
Ja,
also, genau. Wurde das irgendwie vorher erwähnt? Ich weiß nicht.
Ja.
Bei uns schon.
Ja. Also es macht ja dann wirklich einen deutlichen Unterschied, ne? Dass du dann wirklich nicht nur, also ich hatte ja sonst immer das Gefühl, naja, man kriegt jetzt hier halt so diese leicht aufgehübschten Versionen für die Next-Gen-Konsolen, die dann aber immer noch aussehen eben wie aufgehübschte Last-Gen-Spiele. So, nee, aber auf der Last-Gen spielt es halt keiner mehr, weil die technisch da wahrscheinlich auch dann auch schon so scheiße sind, wie das halt sonst auch war, wenn man auf PS3 und 360 gespielt hat und auf dem PC halt alles schon viel geiler aussah und viel besser lief und überhaupt.
Nee, mittlerweile. Aber ja, ich bin wirklich gespannt, weil mich reizt das so überhaupt gar nicht. Obwohl ich's, das ist wieder so ärgerlich, das ist halt so, ich technisch so beeindruckend finde. Aber ich mag ja auch nicht so Spiele, Horrorspiele und so, deswegen auch das The Evil Within, was jetzt bald kommt, reizt mich ja auch nicht.
Ach doch.
Ich will immer der sein, der in der Spielwelt Horror verbreitet. Ich will aber nicht, also ich will lieber Täter als Opfer sein.
Da musst du nur dein Gesicht digitalisieren.
Ja.
Die KI rennt voll alleine weg, selbst wenn sie nicht darauf programmiert
wird. Kommen wir aber langsam zum Ende. Ich muss euch was erzählen. Ich habe nämlich, ihr müsst meine zwei Gs loswerden, die beiden G-Punkte, die ich jetzt gesehen habe vor kurzem.
Steht eins dafür für Großkotzigkeit?
Nein, eins steht dafür für
und Godzilla. Und das zweite für Gay?
Das erste steht für Godzilla.
Ja.
Ich muss ja mal sagen, ich finde es immer ein bisschen unfair im Nachhinein, wie da so auf den Roland Emmerich-Film raufgeschlagen wird. Denn der ist de facto vielleicht nicht so geil. Aber ich finde, der Roland Emmerich hat schon, jetzt pass auf, jetzt kommt eine völlige Randgruppenmeinung, aber ich finde halt, der Ansatz von Roland Emmerich, aus dem Film eher so einen Monster-Katastrophenfilm zu machen, in dem Godzilla auch eher klar so das böse Monster ist, finde ich jetzt für eine westliche Sicht verständlicher als dieser komische Versuch des neuen Godzilla-Films, sich so sehr an die japanischen Vorbilder anzubiedern, dass Godzilla A, der nette Kumpelmonster Godzilla ist von nebenan, der halt immer auch versucht, nicht auf Menschen zu treten und immer so nett mit Schiffen nebenher
schwimmt. Doch gar nicht.
Doch.
Das ist schon mal Quatsch.
Na, nee.
Also,
der schwimmt zusammen, also der fehlt ja nur noch, dass er seinen einen Daumen hebt am Ende, ja. Der wirkt ja wie der T-800 der Monsterwelt, ja. So der nette Freund von nebenan.
Nein, der Witz ist, dass Godzilla völlig neutral ist. Und wie er das ja auch gesagt hat, um die Balance zu erhalten, da ist. Weil wenn du noch bedenkst, kleiner Spoiler, wenn er aus dem Wasser steigt...
Godzilla taucht unter der Brücke hindurch, damit er sie nicht kaputt machen muss.
Weißt du, ich renne auch nicht durch eine Pforte, auch wenn es gehen würde. Also vielleicht anderen, ist er auch einfach nicht strunzdämlich.
Das tut vielleicht auch weh.
Die anderen Monster machen aber sich weit weniger einen Kopf. Also
die
ich finde schon, dass ein bisschen aber, so durchkommt, dass er so der sanfte Riese ist.
Nimm noch mal die Szene, wo er einfach aus dem Wasser steigt. Mhm. So, und einfach diese Flutwelle wahrscheinlich hunderte von Leuten umgebracht hat.
Nein,
das interessiert den auch nicht.
Das sind alles US-Marines, die sterben da, oder Navy.
Da waren auch normale Bürger bei.
Ja, ein bisschen.
So, das bedenkst du dann bloß nicht in dem Moment. Also der Punkt ist falsch, der ist halt einfach neutral. So, der kämpft gegen diese Monster, aber was nebenbei passiert, ist ihm egal. Der guckt ja auch nicht, ob in jedem dieser Gebäude, die da zerstört werden, noch ein paar Leute rumsitzen.
Er ist aber das gute Monster, während die anderen die Monster-Monster sind.
Ja, geht so.
Am Ende wirkt es doch auch so ein bisschen so nach dem Motto, hey, danke, du hast das Gleichgewicht wieder hergestellt und jetzt verpiss dich, weil egal, wo du auftrittst, irgendwo geht was kaputt. Und das ist dann auch so ein komisches Ende, wa? Weil man weiß ja nicht so, alle freuen sich, alle sagen jetzt so, hey, Godzilla, ist ja so ein bisschen, wurde das ja verglichen so mit dem Ende vom ersten Spider-Man, ja, wo Grant New York sagt, hey, leg dich mit Spidey an und du legst dich mit New York an. Am Ende hat er so riesen Fans und du denkst
dir. Ich glaube, du verstehst das nicht ganz. Du hast das einfach nur so ausgelegt, wie du das jetzt gerne sehen willst.
Ja.
Aber das ist ja offensichtlich nicht so dargestellt.
Doch, ich finde, am Ende bleibt der Film die Frage schuldig ist, was machen wir jetzt eigentlich mit Godzilla?
Gar nichts, der haut ja wieder ab.
Ja, aber genau, setzt er sich jetzt irgendwo an den Strand und wartet dann, bis die nächsten Monster auftauchen?
Haben wir eigentlich eine komplette Spoilerwarnung rausgegeben jetzt?
Mhm. Naja,
egal.
Müssen wir den nicht weiterhin bombardieren? Auch wenn wir wissen, das bringt nichts. Ja, ist doch schon noch eine Gefahr, oder?
Nicht wirklich.
Nee, weil er immer nur dann rauskommt, wenn andere Monster rauskommen.
Er ist dazu da, um das Gleichgewicht da zu halten.
Ja.
Das wurde doch auch gesagt.
Ich weiß, dass das Ken Watanabe da wieder so in den Bart gemurmelt hat. Das ist doch auch,
wie Superman nur auftaucht, wenn es wirklich ein Problem gibt.
Ja, aber,
keine Ahnung, es gab doch irgendwer, der auch immer gerufen wurde, wenn wirklich irgendwas war. Wieso fällt mir das jetzt nicht ein?
Ja.
Ach, keine Ahnung.
Ja. Ja, wie gesagt, ich fand den so, ich hatte mir viel Kritik im Vorfeld angehört und der hieß ja immer so, man sieht zu wenig von Godzilla, man sieht zu wenig von den Kämpfen und so.
In der Tat.
Zumindest, das konnte ich gar nicht teilen, weil ich fand die erste Hälfte des Films viel, viel atmosphärischer und spannender als die zweite Hälfte. Also in dem Moment, wo die gekämpft haben und wo sie auch versucht haben, wieder zu sehr Godzilla darzustellen, als ob es ein Mensch in so einem Gummianzug wäre, weil er halt so aufrecht läuft und dann so mit seinem Schwanz umherschlägt. Also der hat ja nichts Reptilienartiges oder so.
Nee, gar nichts. Sieht halt aus wie du mit deiner
fiesen Krankheit. Ja, genau. Und den Teil fand ich dann halt nicht halb so. Und wie gesagt, was ich auch immer doof finde, selbst der Roland Emmerich hat ja schon bei Katastrophenfilmen, die so auf mehreren Punkten der Erde spielen, immer gewusst, es ist cleverer, man führt mehrere Figuren ein, die, wo man immer hin und her switcht in den Geschichten, die aber nichts unbedingt miteinander zu tun haben müssen, als wenn man sich wie bei Godzilla für die blödstmöglichste Story-Variante entscheidet. Man nimmt eine Familie und die ist zufälligerweise an jedem Schauplatz mit dabei. Und weil diese eine Familie einen Typen hat, der Minenentschärfer ist, Kampfmittelräumer, das heißt, das Einzige, was ihn qualifiziert ist, dass er Bomben entschärfen kann, was das Einzige ist, was er am Ende des Films nicht schafft. Ja? Nämlich eine Bombe zu entschärfen. Also Captain Useless hoch 10. Aber das ist genau wie bei Krieg der Welten oder so, weißt du, dieses so, du folgst dieser einen Familie, die zufälligerweise gerade überall da ist, wo die Kacke am Brennen ist. Und naja.
Wo hast du das gesagt?
Na, bei Krieg der Welten.
So. Da ist das ist sowieso immer total furchtbar, wenn dann immer so eine Gruppe gibt, so bei Matrix ist das doch auch so. Und dann jeder aus dieser Gruppe noch so seine eigene Heldentat hat. Da kriege ich immer die Krise, das ist einfach schlecht.
So, und dann habe ich noch Guardians of the Galaxy gesehen.
Hm, aber sind wir schon fertig, über Godzilla herzuziehen?
Ja. Nein, ich will ja doch gar nicht, wollte ja gar nicht groß
herziehen. Nee, der hat ja auch Probleme. Zum Beispiel sind die Figuren ja auch total langweilig. Alle. Aber ich muss trotzdem sagen, was den halt immer noch über den Emmerich-Film halt klassifiziert, mal abgesehen davon, dass er viel atmosphärischer inszeniert ist, sind halt einfach solche Sachen wie, also bei Emmerich hast du halt immer nur bekloppte Idioten, genauso wie bei Michael Bay.
Das stimmt.
So, die halt immer so scheiße reden. Weißt du, bei Godzilla, da schweigen die Figuren auch, wenn irgendwie gerade eine Szene ist, die das verlangt. So, bei Emmerich und Michael Bay, wenn oh, da kommt er, scheiße, fuck. So, genau so wäre das doch denn.
Naja,
weil also, sie einfach nicht wissen, wie sie den Film sonst
filmen müssen,
als mit dummen Scheißgeräuschen.
Naja, ich meine, Roland Emmerich hatte bei seinem Godzilla zumindest nach Jean Reno, der war noch ganz cool.
Ja, der aber, so Klischee-Franzosen gespielt
hat. Ja, aber
alle waren sie dämlich.
Sau. Ja, das stimmt schon. Aber ich fand ich möchte jetzt nicht den einen überhöhen und den anderen so total am Boden zerstampfen. Das ist bei mir, in letzter Zeit ist mir das bei vielen Filmen so aufgefallen, dass ich sagen muss, so, ich fand den damals, den Godzilla, ganz okay. Der war ja auch ziemlich erfolgreich finanziell. Und ich finde den jetzigen auch ganz okay, aber ich sehe jetzt nicht so, boah, der jetzige tritt den anderen so richtig in die Klöten, genau wie ich das halt eben bei Dread oder so, oder Robocop halt auch nicht so sehe. Also bei Robocop finde ich halt den neuen auch ganz gelungen für eine neue Interpretation und bin nicht so wie viele der Meinung, dass der alte total Kult und Gott ist und der neue nur scheiße, und genauso sehe ich es bei Dread andersrum. Ich fand, der Sylvester Stallone Dread ist näher am Comic und witziger und cooler als dieser etwas dröge Karl Urban Dread, der irgendwie überhaupt nicht die Rüstung ausfüllt körperlich. Ja.
Die haben beide ihre Stärken und Schwächen.
Ja, genau.
Aber ich glaube, so zum immer wieder mal gucken ist, glaube ich, der Alte auch besser. Einfach, weil er diese geile Atmosphäre
hat. Ja, weil er viel mehr Humor hat.
Obwohl, der hat auch Rob Schneider. Ist auch schon
wieder genau. Also, das
geht einfach gar nicht.
Rob Schneider, muss ich dir leider vollkommen recht geben. Der macht da
aber der neue Godzilla ist halt auch nur gut. Ne?
Ja.
Also das ist jetzt auch kein Meilenstein.
Was ich cool fand, war
diese... Pacific Rim dann der Film, der dann noch wieder mehr Bock macht noch.
Genau. Und was ich cool fand, war halt, was es auch zu selten gab, was der atmosphärische Aufbau am Anfang, wo auch das erste Kernkraftwerk in die Luft geht und Bryan Cranston da durch die Gegend rennt, das ist super atmosphärisch. Genauso wie später so ein paar Militärsachen halt ganz cool gezeigt werden, wenn du so wieder im Hintergrund siehst, hinter so einer Bergkuppe, wie die kämpfen gegen irgendein Monster. Aber du kriegst es nicht richtig mit. Das hätte ich gern mehr gesehen. So ein bisschen so diese Cloverfield-Sache, so dieses
mittendrin. Total die Handschrift dieses Regisseurs, weil bei Monsters ist das auch so.
Mhm.
Falls du den mal gesehen hast.
Nee.
Naja. Ist auch nicht dein Film, wirst du langweilig.
Ja.
Naja. Ist jetzt auch kein obergroßer Wurf, aber für so einen Indie-Film schon ganz cool.
Ich mag halt jetzt nicht immer so, dass wenn Filme, Fortsetzungen oder Remakes gemacht werden, dass man jetzt immer so sagt, so, also der alte war entweder total geil und der neue total scheiße oder andersrum. Also
Das ist ja sowieso, wie ich immer sage, so ein Problem, was hat man zuerst gesehen?
Ja.
Und für welche Generation ist es gemacht? Du kannst auch manchen Leuten von heute einen Film von damals zeigen und die werden denken, oh, voll kacke. Und wenn die das Remake vorher sehen, finden die das meistens auch besser. Also,
und ich kann
fand damals zum Beispiel auch das Remake von Get Carter mit Sylvester Stallone besser als den Original mit Michael Caine, was eigentlich schon albern ist, aber er hatte das Remake halt einfach vorher gesehen.
Ja, okay. Ja, und Guardians of the Galaxy fand ich halt auch ganz, ganz unterhaltsam und nett, aber auch für mich jetzt kein Film, wo ich sage, also wie gesagt, manchmal, ich bin halt so verblüfft. Es gibt so Rezensionen, die schreiben so, Guardians of the Galaxy wäre so das Star Wars der jetzigen Generation. Ja, nope. Da kann ich nur sagen, das ist Bullshit hoch 10. Im Grunde, man kann ja über George Lucas sagen, was man will, aber zum Beispiel gefällt mir halt ein Star Wars Episode 1, 2 oder 3, bleibt mir viel mehr im Gedächtnis, als jetzt ein Guardians of the Galaxy. Also das, dazu ist mir dieses Marvel-Universum auch viel zu fragmentiert und viel zu beliebig, ja. Also du hast nicht den Eindruck, dass da so ein eigener Abdruck gemacht wird in diesem.
Vor allem dieser ganze Aufbau ist ja jetzt schon in fast allen Filmen von Marvel gleich. Ja, es gibt immer diesen einen Bösewichten, der irgendwie so halt aus diesem Comic-Universum dann kommt, der
Thanos.
Irgendwie wie gleich, hier ist es ja dann eher dieser Ranon oder Ronan heißt
der. Genau. Ja, das ist ja die.
So, der dann irgendwie was Großes zerstören will oder.
Der Loki in dem Universum.
Genau. Und dann treffen sich da diese Figuren zusammen und. Vor allen Dingen ist es so, also vom Aufbau, ich fand den ja auch gut, aber das ist vom Aufbau her halt auch so völlig überraschungslos. Ja, du siehst zwar hier und da mal irgendwie dann so eine neue Location, die irgendwie interessant ist, aber auch so gerade bei den Action-Szenen, das langweilt einen inzwischen halt so, weil diese Verfolgungsjagd mit diesen Fluggeräten und so, das ist halt alles immer noch derselbe CGI-Blödsinn. So, Hauptsache, es kracht irgendwie an allen Ecken und Enden und du hast so möglichst lange Kamerafahrten durch irgendwelche Tunnel, wo die Figuren so rumschwingen. So, was halt schon irgendwie, was weiß ich, damals bei Independence Day gab und da vielleicht sogar noch ein bisschen cooler war, weil man es da besser überblicken konnte. Mhm. Weil es da halt eine Wüste war und ein Jet und ein Jäger irgendwie. Oder auch bei Star Wars, wo das irgendwie viel mehr Dramatik hatte mit dem Todesstern und so.
Ja.
Aber hier ist es so, Hauptsache es kracht irgendwie. Und auch so diese Kämpfe mit den einzelnen Figuren, das geht immer gar nicht, weil das ist einfach nur schnell geschnitten, weil die nichts können. So.
Und die Actionsequenzen, finde ich, die du meintest da mit dem, wo die dann durch die Gegend fliegen oder zum Beispiel da in diesem Schrottplaneten da oder so, das wirkt manchmal so wie der Disneyland-Ride dazu. Als ob man eigentlich da in so einer Hydraulikkammer sitzen müsste, genau. Die sich dazu bewegt. Ja, das ist... ist halt bloß nicht irgendwie fesselnd oder
das ist das, was ich schon mal gesagt habe, so die Optik gerade auch jetzt in solchen Blockbustern, so, das ist immer nur noch so eine Mischung irgendwie aus 300 und Herr der Ringe so bei den Kämpfen und halt so möglichst viel Krawall noch nebenher. So, weil diese Herr der Ringe Kamerafahrten, so dieses überall durchfahren, das hat der Film ja praktisch schon ein bisschen salonfähig gemacht, beziehungsweise erfunden will ich jetzt nicht sagen, aber das ist genauso wie damals halt so Matrix, so der Maßstab war und man das immer kopiert hat, so mit irgendwelchen 360-Grad-Fahrten oder was weiß ich, oder diese Zeitlupeneffekten. Ja, denn diese 300-Nummer noch irgendwie vom Zeitlupeneinsatz. Aber nichts Originelles. Das fand ich halt bei Captain America 2 so cool. Dass da die Action halt mal wirklich wieder ein bisschen gekracht hat. So
ja,
auch ganz cool choreografiert war und handwerklicher wirkte, ja. Und
am Ende
war die halt eher so ein bisschen, ja gut, passiert jetzt halt was. So, es knallt halt.
Weil ich muss auch jedem sagen, der den Star-Lord, den Haupthelden ganz cool findet und so, und der noch nicht Firefly und Serenity kennt, der sollte sich das unbedingt mal ansehen, um mal zu sehen, was wirklich Badass bedeutet. Weil das wurde ja immer oft verglichen und der ist ja eigentlich dieser Star-Lord ist ja wirklich so ein, ist ja ein süßer Typ, ja, also so ein lieber, netter, ja, der macht halt, als er verhaftet wird. So ein
kleiner Faxenmacher.
Genau, so ein Faxenmacher, aber das ist halt nichts von Badass und wie gesagt, da muss man sich dann eben mal Nathan Fillion in Firefly angucken, da sind so geile Szenen dabei und allein schon...
Witzig, weil ich nämlich gestern gerade den Pilotfilm wieder gesehen
habe. Ja, ja.
So, und das ist auch wieder so, jeder, der mir irgendwie zu nahe kommt...
Das ist einfach auch so geil bei Serenity, wo der schwarze Gegenspieler ihm gegenüber sitzt und sagt so, ich bin nicht bewaffnet. Und er schießt ja einfach mal auf, aber ich bin nicht bescheuert. Ja. Nee, das ist halt so, das ist Badass.
Ganz, ganz großartig.
Auch einen unbewaffneten Gegner einfach sofort abzuknallen, nur um diesen taktischen Vorteil zu haben, um auch keine Hand-Shoot-First-Debatte auszulösen, ja. Nee. Da fand ich das auch. Aber wie gesagt, das ist halt, diese Marvel-Filme, sie tun auch nicht weh, man guckt sie sich immer an, das ist immer ein nettes Popcorn-Kino. Aber ist
auch ganz witzig so. Und ach, Zoe Saldana sieht selbst in Grün heiß aus.
Ja, aber also Hura sieht es immer noch besser aus.
Ja, stimmt wohl. Ja. Die ist grün, blau und schwarz. Das ist schon jetzt, die jamaikanische Flagge gibt?
Nee. Die ist der Space Lord mittlerweile.
Ja, inzwischen ja. Schon, ne? Ist aber cool. Ich mag die. Nee, man muss es halt einfach sagen, auch wenn es irgendwie dann billig ist, aber der scheiß Waschbär war halt einfach cool.
Ja, mal. Also ein bisschen Hit und Miss, finde ich so, weißt du so.
Ja, aber es war schon der coolste Charakter. Ja,
nee, der Wrestler, der, Drax, halt, der Blaue der ist der coolste.
War, ist der Blaue, der ist nicht blau.
Na, ist ja nicht so. Der Wrestler, der klar ist der.
Was ist das für eine Farbe? Der Destroyer?
Ja.
Nee, der ist rot angemalt auf etwas leicht bräunlicher Haut. Okay,
das ist schon ein großer Unterschied.
Ja, in der Tat. Ja, vielleicht bin ich ja nicht so farbenblind, aber ich dachte, der wäre auch eher bläulich angemalt.
Nee.
Ja. Nicht verwechseln mit dem Baum, ja? Mit Vin Diesels bester Sprechrolle.
Ist schon klar. Ich verwechsel mit den Navi aus Avatar.
Nee, ja, aber klar, es ist...
War ein guter Film, so ja. War unterhaltsam. Also die Optik war natürlich schon ganz cool. So, das dieses bisschen Retro-Science-Fiction, also so ein bisschen naive Science-Fiction, das finde ich schon irgendwie ganz cool.
Ach ja, apropos naive Science-Fiction, ja. Also ich mag auch nicht Filme, die so behaupten, der Weltraum wäre sowas wie irgendwie nur ein bisschen kalt und windig. Also...
Ach, das sollte wahrscheinlich noch so Restatmosphäre sein von dem Himmelskörper da oder so.
Ja, genau. Also, wir haben doch alle Gravity gesehen. Wir wissen doch, wie so ein Gesicht aussieht, wenn da auch nur mal für eine Sekunde Weltraum reinkommt. Mhm. Also, der Weltraum ist kalt und hat starken Unterdruck. Also, nichts, wo man mit offenem Haarteil rumfliegen sollte. Geschweige denn mit seinem offenen Gesicht für 10 Sekunden. Naja.
Ja, ist auch mal gut, ne? Ist einfach so. Naja, ist genauso wie explodierende Autos.
Ja.
Das geht halt auch einfach nicht mehr.
Nee. So. Sonst hat irgendjemand was gesehen? Saskia geht ja anscheinend gar nicht mehr ins Kino.
Momentan nicht.
Keine mehr. Zeit ist mehr, die Arme. Ist
auch sauteuer und lohnt sich dieses
Jahr
auch nicht so richtig.
Ich hab mich auch wieder
Der Lego-Film ist immer noch die Spitze des Kinojahres.
Na, ich Edge of Tomorrow.
Hast du den jetzt gesehen?
Nein, nächste Woche. Naja, heute Abend gucke
ich mir... Hype dich mal lieber nicht zu sehr. Ich kann mir schon wieder vorstellen, das war so kacke.
Heute Abend gucke ich mir erstmal an X-Men Zukunft ist Vergangenheit, was auch wieder einer der besten deutschen Titel aller Zeiten ist.
Ja. Aber der ist ganz gut.
Oh ja.
Ja, eben.
Der hat auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Szene. Ja. Ich bin gespannt. Auch eine Action-Szene.
Das Geile, finde ich, ist, dass es ein X-Men-Film ist, das auf dem Titel aber steht so Hugh Jackman in X-Men. Das ist so... So, Hugh Jackman und Freunde spielen damit. Ja, also, da steht nicht Patrick Stewart oder ich weiß, dass die auch kleine Rollen haben, aber zumindest doch hier die, hier weiß ja, der
Jennifer Lawrence.
Jennifer Lawrence oder der junge Xavier.
Die haben alle eine Rolle.
Die haben alle eine
auch
Rolle.
Die ist auch gar nicht klein.
Eben, aber laut Cover ist es ein Hugh Jackman-Film. Ja,
ist okay.
Ich bin gespannt. Ja, wie gesagt, wir sind auch gespannt. Nächste Woche hören wir uns wieder. Und dann mit Alien Isolation und natürlich der endgültigen Abrechnung Drive Club gegen Forza. Es wird Blut fließen, denke ich.
Ja.
Es wird Tränen geben bei Saskia, die noch keine PS4 hat. Aber da müssen wir durch. Und das hören wir dann nächste Woche. In diesem Sinne, ein schönes verlängertes Wochenende. Die meisten werden ja heute frei haben und dann eben schön 3 Tage Wochenende abgreifen. Und in diesem Sinne, geht ein bisschen raus, genießt die letzten Oktoberstrahlen der Sonne.
Oktoberstrahlen,
die ich mit meiner Oktoberstrahlenkanone abschieße. Ja.
Kann man im Lexikon nachgucken, Oktoberstrahlen. Wenn nicht, schreibe ich schnell rein bei Wikipedia.
Oktober verstrahlt wirst du da eher finden, aufgrund des Oktoberfestes.
Aber das stimmt. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. Tschüss sagen, Johannes Krohn.
Tschüss.
Saskia Tudium.
Tschüss.
Und Alexander Vogt.
Tschüss.